Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
Ja, willkommen zum Klabautercast 168. Es geht noch einmal um die Wahlen. Ich sitze noch einmal hier mit Alicia. Hallo Alicia.
Hallo.
Ja, jetzt sind sie vorbei, die Wahlen. Und ja, wir müssen zurückblicken.
Ja, der Staub hat sich ein bisschen gelegt. Ja, nach den vielen, nach dem eigentlichen Chaos, insbesondere in Berlin, was passiert ist im Zuge der Wahl, aber auch, ich glaube, es war eine der spannendsten Wahlen, die wir gesehen haben in den letzten Jahren oder vielleicht sogar Jahrzehnten. Und vor allen Dingen, sie ist und bleibt nach wie vor eine Richtungswahl. Also ich habe nicht wenige Medien gesehen, die danach titelten, okay, wir sind in der Politik des 21. Jahrhunderts angekommen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, Dinge voranzubringen und Dinge zu verändern, wo quasi in den letzten 16, wenn nicht sogar noch viel länger, Jahren Stillstand geherrscht hat. Insofern waren wir reif für die Veränderung. Vielleicht haben wir auch selber einen Teil dazu beigetragen hier mit dem Podcast, dass diese Veränderung passieren konnte, indem wir quasi sehr viel aufgeklärt haben, sehr viel diskutiert, analysiert haben. In erster Linie natürlich Klima, aber wir haben ja sehr viele Themen aufgegriffen und können deswegen ja mit Fug und Recht behaupten, dass wir, glaube ich, die Tür aufgestoßen haben.
Ja. Naja, es sollte ja, also manche haben ja gesagt, wir wollen modernisieren, also bei der CDU-CSU war das ja im Vordergrund, das hieß Zukunft, also Zukunft hieß es ja bei allen, aber da sollte modernisiert werden, aber Modernisierung alleine reicht nicht und deshalb wird ja auch jetzt bei den Sondierungen und dann bei den Koalitionsverhandlungen immer von Erneuerung gesprochen. Also es ist offenbar mehr als Modernisierung.
Ja, und spannend ist natürlich auch jetzt der Prozess, also um dem jetzt vielleicht schon vorwegzugreifen, was die Auswirkungen sind. Ja, wir gucken uns gleich nochmal so ein bisschen die Wahlergebnisse an, aber um dem mal vorwegzugreifen, in der CDU ist man heillos überfordert. Eine absolute Kopflosigkeit angesichts der aus deren Sicht desaströsen Zahlen, aus meiner Perspektive noch viel zu viel. Ja, also ich hätte mit einem deutlich schlechteren Ergebnis gerechnet.
Ja.
Natürlich auch eine Frage der Bubble, in der man so ist. Aber dass da überhaupt kein Konzept existiert für die Zeit danach, das wird jetzt so richtig deutlich. Und ja, diese Erneuerung, von der du sprichst, wer weiß, ja. Also ob die, es war ja nicht vor wenigen Jahren, dass die SPD schon mal den Abgesang quasi als Volkspartei irgendwie erdulden musste. Und jetzt hier ein mit dem Olaf als letztem, als Fels in der Brandung sozusagen gegen die Erneuerung quasi nochmal jetzt ein paar Punkte eingesammelt hat. Aber die CDU geht quasi auch diesen Weg gerade, glaube ich.
Ja, ich glaube, dass es auch gut und richtig ist. Denn ich meine, man kann von der SPD halten, was man will. Und ich bin jetzt auch nicht so optimistisch. Aber wenn man zurückschaut in der Geschichte, gab es immer am Anfang eines Wechsels zur SPD geführten Regierung immer auch tatsächlich ein paar einschneidende Veränderungen. Und deshalb habe ich die Hoffnung, dass es diesmal auch wieder funktionieren wird.
Ja, wobei natürlich beim letzten Mal mit Schröder und der Agenda 2010. Ne?
Ja, die kam ja erst später. Der Anfang bei Schröder war tatsächlich die Lebenspartnerschaft. Und ja, ich glaube, die Lebenspartnerschaft war das erste Projekt.
Dann schauen wir mal.
Und auch der Atomausstieg, der war auch am Anfang schon. Der wurde dann verhandelt. Der ist ja dann zurückgenommen worden durch die Nachfolgeregierung.
Stimmt.
Und dann wieder.
Stimmt.
Natürlich für viel teurer von Merkel nochmal gemacht worden. Und jetzt schreibt sie sicher den Atomausstieg zu. Aber das war auch ein Schröder, ein Schröder-Fischer oder ich kann Personen festmachen, ein SPD-Grüne-Projekt.
Das ist insofern spannend, als dass es jetzt für uns, die wir hier sitzen und noch vor den Koalitionsverhandlungen, noch vor den Benennungen der Minister schon mal schauen können, in welche Richtung sich das entwickeln wird. Weil ich erinnere mich, dass ein Herr Müller Wirtschaftsminister wurde, der offensichtlich ja in der Energielobby zu Hause war und genau deswegen den Atomausstieg ja verhandelt hat. Das war also quasi schon eine Art von Richtungsentscheidung, ihn damals zum Minister zu machen, um genau dieses Thema dann durchzubringen. In der zweiten Periode von Schröder war dann auch nicht mehr, da wurde dann Klemann dann Wirtschaftsminister.
Ja, und da war das dann mit der Agenda, was auch, also wenn ich gesagt habe, das habe ich es ja so formuliert, eine einschneidende Veränderung, auch das ist eine einschneidende Veränderung gewesen. Die Frage ist nur, ob die Agenda 2010 wirklich eine Veränderung zum Guten war.
Auf jeden Fall nicht. Ja, das wollen wir nochmal festhalten. Aber wir können aus dem Zusammenhang natürlich mal schauen, je nachdem, wer Wirtschafts- oder Arbeits- oder Finanzminister vielleicht auch wird, Finanzministerin, lässt sich wahrscheinlich schon ableiten, was es bedeutet für das Klima. Mhm. Ja, deswegen sitzen wir ja heute auch nochmal hier, um abschließend nochmal zu schauen, welche Ausblicke ergeben sich denn jetzt für eine progressive Klimapolitik in der nächsten Legislaturperiode? Was bedeutet das für Deutschlands, für die politische Landschaft? Wie geht es weiter mit der Klimaliste? Ja, und ich glaube, zum Schluss können wir auch nochmal so ein bisschen über das politische System an sich sprechen.
Genau, das ist eine gute Struktur, finde ich. Also fangen wir an mit dem Rückblick. Vielleicht erstmal Berlin. Und auch da die Klimaliste, denn da ist die Klimaliste angetreten und du warst Spitzenkandidatin.
Richtig.
Wie sieht's aus?
Richtig. Also wir sind ja in Berlin angetreten und hatten im Vorfeld der Wahl auch natürlich immer die Piraten im Blick und den Piratenerfolg im Blick und hatten natürlich bis zum Schluss gehofft, dann ein, zwei Wochen vor den Wahlergebnissen dann in diesen 3-4% aufzutauchen als kleine Partei, um diesen finalen Boost zu geben, um sich quasi über die 5%-Hürde irgendwie zu lavieren. Das fand tatsächlich nicht statt. Tatsächlich haben wir dann die Tierschutzpartei zwischendurch gesehen und die Freien Wähler. Und ich habe auch eine Theorie dazu, ist nur eine Theorie, warum gerade die beiden dann aufgetaucht sind, zumal die Freien Wähler ja zwischendurch mit 3% in der Vorhersage waren, im Endergebnis aber nur 0,8% eingefahren haben.
Dann sprechen wir über Berlin. Im Bund sah es anders aus und man darf natürlich, wenn Wahlen zusammen zur gleichen Zeit passieren, auch nie vergessen, dass sie sich gegenseitig stark beeinflussen.
Richtig, absolut, genau. Also das war auch die Herausforderung in Berlin, ja, ganz viele Kreuze, 6 Kreuze plus waren wirklich schwer da zu differenzieren, was ist für was, wo kann ich welchen Einfluss nehmen und das haben wir natürlich auch in Berlin gespürt, dass es da wenig Veränderung gab über der Wahlentscheidung Bund und die Wahlentscheidung Berlin. Aber speziell in Berlin haben wir tatsächlich gehofft, dass wir die Chance haben, eben weil und ich glaube, das haben wir auch mit unserem Podcast ja erreicht, ein Stück weit dazu beigetragen, das Klima wirklich auf die Agenda zu bringen. Es war ein Wahlkampf zum Thema Klima, der jetzt vielleicht nicht progressiv von den etablierten Parteien ausreichend beantwortet wurde, aber in der Öffentlichkeit wurde es schon diskutiert.
Genau.
Es wurde schon sehr häufig deutlich gemacht, wo Klima eigentlich eine Rolle spielen sollte und wo es das nicht tut. Und wenn ich jetzt nur an die Hungerstreikenden denke, die quasi ja bis zum letzten Moment noch gekämpft haben, ja, um Aufmerksamkeit. Also da war schon sehr viel und Ahrweiler, ja, darf man natürlich nicht vergessen, vielleicht können wir das auch gleich nochmal besprechen. Also das Klima fand schon relativ stark statt und aus diesem Momentum hatten wir uns natürlich auch gerade durch den Klimastreik am 24.09., noch 2 Tage vorher, noch sehr viel erhofft, dass die Menschen dann tatsächlich das Klima wählen. Ist leider nicht eingetreten. Ja, wir sind weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Wir haben leider nur 0,4% der Zweitstimmen. Wir sind ja nicht mit Erststimmen angetreten, aber nur mit 0,4% der Zweitstimmen in ganz Berlin quasi geendet Und das hat uns natürlich auch persönlich so ein bisschen für unsere Arbeit eigentlich nicht, im Gefühl nicht effektiv entschädigt, sondern wir hatten schon das Gefühl, dass wir mehr Leute erreichen. Aber es gab natürlich auch verschiedene Einflüsse, die da eine Rolle gespielt haben. Die jetzt im Detail auszudiskutieren, ist wahrscheinlich müßig. Aber es gibt halt so ein paar Strukturelles, was wir nachher vielleicht besprechen können. Zum Schluss bedeutet Politik natürlich auch ein Stück weit Kontinuität. Ja, Leute möchten sich halt wählen halt das, auf das sie sich ein Stück weit verlassen können, was halt eine Sichtbarkeit hat. Und für uns bedeutet das leider, dass wir sogar hinter der Parteienfinanzierung zurückgeblieben sind, was unsere Arbeit ein Stück weit jetzt erschwert. Ja, wegen der Motivation zum einen, wegen der Möglichkeiten der Einflussnahme als außerparlamentarische Opposition. Aber es eröffnet auch neue Wege. Also wir geben auf keinen Fall auf. Das Thema Klima ist zu wichtig. Und gerade jetzt wird es nochmal viel entscheidender, an den entscheidenden Punkten aufzurufen und zu sagen, hier, so geht's aber nicht, sondern wir müssen das und das machen. Also es ist eine Art Weckruf, und nachdem die eigenen Wunden geleckt sind, wenn man so will, dann geht es wieder vorwärts. Eben weil die Klimaliste eine Partei ist, die, ja, ich wurde im Nachhinein oft gefragt, wollt ihr nicht tatsächlich mit der einen oder anderen jetzt zusammengehen und dort eure Agenda vielleicht nochmal vorbereiten? Aber es gibt halt in der DNA, den Parteien, die wir ja schon mal besprochen haben, gibt es keine Partei, die so wie die Klimaliste die Dinge verargumentiert, also die Gesellschaft als Ganzes und die sozialökologische Transformation primär vorantreiben will. Und das lässt sich auch nicht in eine andere Partei integrieren. Mhm. Ja.
Klar. Naja, um es nochmal auch zu sagen, es gab ja dann nach der Wahl erstaunliche Anschuldigungen, dass gesagt wurde, ja, die Klimaliste oder die kleinen Parteien seien schuld, dass die GIFAI in Berlin vorne nicht mit der SPD. Da frage ich mich mal, was haben die Leute sich für Rechnungen angeschaut? Ja, denn ich meine 0,4% bei der Klimaliste, der Unterschied zwischen SPD und Grünen ist ja doch sehr viel größer, ich glaube ungefähr 2%. Ne? Ich weiß es jetzt gar nicht ganz genau, aber jedenfalls so groß, dass man das so nicht rechnen kann. Klar, wenn man alle kleinen Parteien zusammennimmt, aber das darf man natürlich nicht, weil die doch dann unterschiedlich sind. Es ist ja nicht so, dass jetzt alle Kleinparteien, dass alle Stimmen für alle Kleinparteien automatisch den Grünen zugutekommen. Das kann ja nicht sein.
Ja, die Argumentation, eine Partei nicht zu wählen, ja, den aktiven Aufruf, eine Partei nicht zu wählen, obwohl die Menschen mit deren Überzeugung übereinstimmen, im Idealfall, ja, ist für mich absolut undemokratisch. Das hat mit dem demokratischen Prozess nichts mehr zu tun, sondern der Unterwürfigkeit bestimmter Systemprozesshaftigkeit
geschuldet.
Ja, also wenn eine Demokratie eine Meinungspluralität abbilden will, dann muss sie zulassen, dass kleine Parteien mit anderen Ideen auf die Bildfläche treten und zu argumentieren, dass das System das nicht wertschätzen würde, weil sonst ein komplett anderes System, das hat nichts mit Demokratie zu tun.
Ja. Ja. Und man muss natürlich sehen, es zeigt ja, ne, also wenn jetzt da die gewissen Hunde bellen, dann zeigt das ja, dass in der Tat eine Wirkung da ist. Also selbst mit 0,4% hat die Klimaliste insofern gewirkt, dass die anderen jetzt denken, sie hätten das verpasst wegen der Klimaliste und sich vielleicht dann doch stärker wieder für die Klimabewegung interessieren. Denn das ist ja der Punkt. Das ist ja auch das, was bei den Koalitionsverhandlungen jetzt möglicherweise ansteht, dass das Klima eben nicht hinten runterfallen darf. Und das geht nur durch politischen Druck. Und der politische Druck kommt in diesem Fall von der außerparlamentarischen Opposition.
Absolut. Und der muss vor allen Dingen auch aufrechterhalten werden. Ja. Gerade jetzt ist es umso wichtiger, dass die kleinen Parteien, obwohl sie nicht im Parlament existieren, eine vernünftige und breit aufgestellte Opposition bilden können, die auch Sichtbarkeit erfährt, damit die Menschen halt die Möglichkeit haben, sich über bestimmte Prozesse einfach zu informieren, damit es nicht zu diesen Hinterzimmer-Deals kommt, damit es nicht dazu kommt, dass fadenscheinige Ergebnisse verabredet werden, aber wesentliche Aspekte einfach mal rausgelassen werden. Ja? Und ich glaube, die die Herausforderung der modernen Politik ist, zumindest so wie ich sie wahrnehme, in der Öffentlichkeit, in der wirksam ist nicht das Streiten für und wider eines Prozesses, sondern das eklatante Auslassen von relevanten Informationen, die plötzlich keine Rolle mehr spielen. Mhm. Und das kann nur eine Opposition, das kann vor allen Dingen auch nur eine außerparlamentarische Opposition leisten, Aspekte in die Diskussion einzubringen, die sonst in der Politik hinten runterfallen würden.
Mhm. Ja. Ja. Gut, ja. Das Berliner Ergebnis.
Also das Berliner Ergebnis ist 21,4%, ganz leichte Verluste, und das sieht irgendwie schon ziemlich danach aus, dass Frau Giffey im Augenblick eine Ampel präferiert, richtig? Mhm. Das sind so der Status heute. Möchte nicht mehr mit den Linken zusammengehen. Was da im Hintergrund ist, habe ich mich versucht schon schlau zu machen, aber vielleicht möchte Frau Giffey dann doch ein paar ihrer durchaus konservativen Positionen gegen die Grünen quasi auf oder durchsetzen. Mhm. Das halte ich für eine hohe Wahrscheinlichkeit. Dann die Grünen 18,9, leider dann doch quasi fast 5% hinter. Also nee, Quatsch, nicht 5, sondern
2,2%
hinter.
Also kann man nicht die Klimaliste.
Nee, absolut nicht. Machen. Das auch ein Stück weit, ich glaube, dem Bund geschuldet. Mhm. Also das Frau Jarasch hat da leider ein bisschen federn lassen müssen, nachdem die Bundesstrategie nicht so richtig aufgegangen ist. Mhm. Dafür ein relativ starkes CDU-Ergebnis, also 0,4% mehr sogar auf 18,1 als beim letzten Mal.
Und ja, einer der wenigen Bereiche, wo die CDU mal dazu gewonnen hat, das muss man auch sagen.
Ja. Ja. Vielleicht so ein bisschen die moderate konservative Position und nicht immer so die paternalistische. Also wenn vielleicht war das gar nicht die schlechteste Strategie. Auch die FDP, über die wir vielleicht nachher auch noch ein bisschen reden müssen, im Hinblick auf ihr Ergebnis bei ErstwählerInnen, das wäre vielleicht nochmal interessant, das zu analysieren, konnte auch noch 0,5% zulegen auf 7,2. Mhm. Würde ich sagen, tatsächlich stabil, wenn man so will. AfD, hat absolut ist absolut eingebrochen. Es ist leider immer noch zu viel mit 8%, aber minus 6,2% zeigt, dass Protestwahl keine Zukunft hat. Mhm. Und
ich denke, das ist ein Trend, der sich fortsetzen wird. Also ich denke, die AfD, man darf jetzt nicht nachlässig sein und schon nicht mehr darauf achten, was die machen, aber ich glaube, das ist ein sinkendes Schiff.
Ja. Und in Berlin quasi die Linke auch minus 1,6 auf 14%, auch Verluste, auch so ein bisschen, was wir ja schon analysiert hatten, eigentlich das linke Wahlprogramm, die eierlegende Wollmilchsau, sich auf verschiedene Themen irgendwie zu stürzen, eine neue Identität zu entwickeln und zum Schluss dann trotzdem nicht so richtig überzeugen zu können. Im Bund ja noch schlimmer. Aber gerade auch in Berlin, wo ja doch noch eine relativ starke Wählerbasis existiert, dann doch stark verloren. Bei den kleinen Parteien, hier sehe ich hier gerade noch so ein bisschen die Partei mit 1,8 tatsächlich, hätte man sich vielleicht mehr überlegen können, gerade mit Sonneborn im Abgeordnetenhaus, aber das hat dann doch nicht so gezogen. Tierschutzpartei hat es dann tatsächlich auf die 2,2 geschafft. Und wir hatten ja über die Plakate gesprochen, wir hatten ja über die Inhalte gesprochen, die ja sehr, sagen wir, nicht sehr tief gehen, sondern sehr plakativ und sehr sichtbar waren.
Ja, und da will ich eben sagen, die 1,8 von der Partei kann man jetzt nicht den Grünen zuschlagen. Nee, aber auch bei der Tierschutzpartei, obwohl der Umweltschutz sicherlich auch klar wichtig ist und da schon grüne Themen dabei sind, ich denke nicht, dass alle Tierschützer jetzt den Grünen zuzuschlagen sind.
Nee, aber
das ist dazu sagen, hätte es die nicht gegeben, hätten die Grünen gewonnen, das ist abwegig.
Ja, also wir hatten tatsächlich ja auch im Vorfeld schon diskutiert, dass die Tierschutzpartei an anderer Stelle deutlich zu wenig Inhalte und dann auch deutlich konservative Inhalte vertritt in hier und da.
Ja.
Und das unterstützt ja unsere These, die wir aufgestellt haben, dass jede Partei muss sich dem Klima öffnen. Mhm. Ja, auch die an die, ja wie du sagst, an die Klimaliste herangetragene Kritik, wir würden nur bei den Grünen Wähler abziehen, konnten wir durch eine eigene Umfrage ja tatsächlich komplett widerlegen. Mhm. Also die meisten WählerInnen, die sich für die Klimaliste entschieden haben, schlussendlich kamen aus der Nicht- oder Wechselwähler-Regel.
Richtig.
Das ist gar keine Überzeugung, sondern wir haben tatsächlich einen neuen Typus WählerInnen angesprochen, die sich vorher von keiner einzigen Partei abgeholt fühlten.
Ja. Ja.
Und ich glaube, dass das aus meiner persönlichen Überzeugung ein Stück weit dieser neue Politikstil ist. Also nicht bei den anderen weggraben, sondern schauen, wo sind unbeachtete Themengebiete, wo ist Potenzial? Also ein Stück weit mehr in diese, ja, eine mehr pluralistische Aufteilung der Wählerschichten, als immer in klassischen Milieus zu gehen. Ja, und ansonsten haben wir leider, die Basis hat leider noch relativ gut abgeschnitten. Mhm. Mit 1,3% kriegen jetzt sogar Geld. So blöd, wie es laufen kann. Und auch Volt. Ich hatte auch bei Volt mit mehr gerechnet. 1,1% haben wir zum Schluss. Aber da sieht man auch, dass sogar eine Partei, die im Europäischen Parlament ist, auch eine Partei, die eigentlich in Berlin so viele Wahlplakate aufgehängt hat wie die großen Parteien, und zwar auch in den Außenbezirken und zwar auch sichtbar, also deren Spitzenkandidieren waren ja auch sichtbar, im Verhältnis dann trotzdem nur 1,1%, zeigt aus meiner Perspektive, dass das ein strukturelles politisches Problem ist. Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Position von Volt, die wir ja auch analysiert haben, so wenig konsensfähig sind, so wenig überzeugend sind, als dass die Partei quasi nur 1% der WählerInnen überzeugt. Hat mich dann so ein bisschen... Ja, dann noch ernüchternd zurückgelassen, aber natürlich auch neue Sachen aufgezeigt.
Ja,
Berlin, sobald die Wahlergebnisse amtlich festgestellt sind, können wir wahrscheinlich schon mit einer Ampel rechnen. Im Klima bedeutet das allerdings, dass hier nicht sehr viel passieren wird.
Nee, wird nicht viel passieren. Ich meine, selbst wenn die Grünen da sind, es wird vielleicht nochmal ein bisschen nachgedacht über Pop-up-Radwege, aber es wird vieles, was eigentlich gemacht werden müsste, wird nicht passieren. Ich befürchte sogar, dass es wieder einen faulen Kompromiss beim Autobahnbau gibt. Also ich denke, das ist ein Herzensanliegen von Franziska Giffey, da die Autobahn weiterzubauen. Und das ist natürlich mit den Grünen schwer, aber vielleicht nicht vollständig unmöglich. Also mit Rot-Rot-Grün wäre es noch schwieriger.
Ja, Rot-Rot-Grün hätte wahrscheinlich zumindest den 17. Bauabschnitt jetzt begraben. Hätte die Planung eingestellt und hätte gesagt, okay, oder so hätte ich mir das tatsächlich vorgestellt, so eine Art von Koalitionsvertrag. Mit der FDP könnte ich mir jetzt vorstellen, dass es maximal ein Memorandum gibt, maximal, um das dann quasi zu vertagen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das so eine Art von, so blöd es klingt, aber Verhandlungsmasse wird. Dass die Grünen irgendwas bekommen, damit die FDP ihren 16. Bauabschnitt fertigstellen kann. Und das ist eigentlich genau die Art von Politik, die wir kritisiert haben.
Ja.
Dass solche Aspekte zur Verhandlungsmasse erklärt werden. Das Klima Verhandlungsmasse wird, um an anderer Stelle einen positiven Aspekt vielleicht zu generieren, der allerdings aufgefressen wird komplett durch die negativen Aspekte von asphaltierter Sechsspurigkeit.
Ja.
Das sieht sehr traurig aus. Rekommunalisierung von Berliner Energie, also Berliner Energietisch und kleinräumige Bürgerenergie, könnte man vielleicht der FDP, wenn sich es clever anstellt, dann könnte man es eher als Thema überhelfen. Ich sehe da aber trotzdem nicht so viel Chancen. Die SPD ist zu stark im Bereich wir halten das als öffentlich-rechtliches Unternehmen, Postengeschacher, wir setzen da unsere Leute. Die Tatsache, dass die SPD jetzt auch die Wärmewende quasi verantworten wird, bedeutet, dass das Berlin jetzt das teuer eingekaufte Gasnetz, es wird jetzt in Berlin einen Gaseinstieg geben. Das heißt, wir werden jetzt noch stärker abhängig sein von fossilen Energieträgern. Es wird uns verkauft werden, als dass Gas jetzt in kommunaler Hand ist und deswegen alles besser ist. Aber das Gegenteil ist der Fall. Jetzt in den nächsten Jahren quasi die nötigen Arbeitsschritte zum Hinblick einer Wärmewende bis 2035 nicht realisiert werden.
Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Ja. Und es gibt noch mehr Probleme, also Enteignung von Deutsche Wohnen, wofür sich ja eine Mehrheit ausgesprochen hat. Also ich glaube, in einer Ampelkoalition wird das nichts. Nee. Da werden sie Mittel und Wege finden und das wird in den Koalitionsverhandlungen ausgehandelt werden. Das irgendwie, also man muss natürlich reagieren auf den Volksentscheid, aber so zu reagieren, dass, ja, dass man irgendwie sich hinsetzen wird und verhandeln wird mit den Wohnungsgesellschaften. Also es wird da, ich denke schon, einen schlechten Kompromiss geben, der halt teuer ist und auf der anderen Seite nicht das gewünschte
Also es wird die Situation der Mietenden in Berlin in keinem Fall verbessern.
Nee.
Wir werden viel Argumentation und viel Fatalismus hören im Hinblick, wir müssen halt mehr bauen. Mhm. Mehr bauen, mehr bauen, mehr bauen.
Ja.
Was ja nachgewiesenerweise nicht dazu führt, dass Mieten absinken, sondern dass quasi nur Menschen da bedient werden, da quasi ihre Aufträge langfristig zu sichern, was natürlich auch der FDP absolut zu Pass kommt, weil ja, es stärkt Berlin, das kann im Hinblick auf Wachstum, im Hinblick auf Bruttosozialprodukt, im Hinblick auf Arbeitsplätze, und da kann die FDP sagen, guck mal, wir haben mitregiert und Berlin floriert, ja, wir haben eine tolle Startup-Szene, tolle Wirtschaft und so weiter und so fort. Da müssen die Grünen auf jeden Fall, da werden die sich sicher sehr leiden. Mhm. Und es schafft natürlich ein super großes Problem, gerade was Gebäudesanierung angeht, weil wir können diese Kräfte, die für die Immobilienbau lobbyen müssten, auf die Sanierung übergehen. Ja, wir müssen Bestandsgebäude sanieren, und zwar im dramatischen Maße, haben wir ja festgestellt. Ne? 5-10% pro Jahr müssten wir sanieren, damit wir die Wärmewende bis 2035 hinkriegen.
Mhm.
Und all diese Kapazitäten werden jetzt auf Neubau fokussiert. Das heißt, der Altbau, der nicht attraktiv ist, mehr zu erneuern oder zu renovieren, weil es ja eben kein Mietendeckel, keine Mietpreisbremse und so weiter, also weil es alles sowas schlecht diskutiert wird, sehen wir da jetzt enorme Verwerfung und Verschleppung.
Ja.
Das sind düstere Aussichten.
Ja, und die Verkehrswende wird es auch nicht geben.
Nee.
Also glaube ich nicht.
Nee.
In der Konstellation kann das nicht passieren. Also dafür sind die Gewinne zu schwach. Ja, gut.
Lass uns mal
zum Bund gehen, da sind die Aussichten vielleicht positiver.
Ja. Obwohl es dieselbe Regierungskonstellation wahrscheinlich ist, also vielleicht hier nochmal ganz kurz die Ergebnisse ein bisschen rekapitulieren. Die CDU hat natürlich auch nach unserem, mit Hilfe unseres Podcasts und vielen anderen natürlich extrem federn lassen müssen. Ja, also ein Rekordtief, so heißt es, 24,1% nach 32,9% noch vor 4 Jahren.
Naja.
Viele, und natürlich hat Laschet da eine entscheidende Rolle gespielt in der Art und Weise, wie er die Inhalte dargestellt hat.
Oder nicht nur, ich denke.
Ja, genau.
Also jetzt nur Laschet das zuzuschreiben, das macht die CDU gerne und die CSU noch lieber.
Ja.
Aber das ist natürlich nicht der Punkt. Die ganze Partei ist doch irgendwie schuld. Und die haben doch alle da irgendwie ein ganz schlechtes Bild abgegeben. Und sie haben alle gezeigt, dass sie nicht zukunftsfähig sind.
Wobei mich das dann natürlich noch enorm mitnimmt, wenn es dann heißt, wenn ich mir vorstelle, dass trotzdem noch eine von 4 Personen die CDU gewählt haben. Ja, also immer noch, und vor allem, das ist das Dramatischste, im Kreis Ahrweiler selbst, wo die Flutkatastrophe, wo die Klimakatastrophe sichtbar war dieses Jahr, so wie nirgends sonst, wohnen feixender Armin Laschet quasi die Menschen verhöhnt hat. Selbst da wurde sie nochmal stärkste Kraft im Wahlkreis.
Ja, unglaublich. Ja, das ist wirklich unglaublich. Also wie gut sich die CDU, CSU gehalten hat, trotz der unsäglichen Geschichten. Also das ist wirklich erstaunlich. Und das zeigt natürlich, dass da eine gewisse Stärke auch da ist in der Partei.
Ich glaube, dass es zuallererst aufzeigt, dass es ein fundamentales Demokratieproblem gibt. Also ich habe mich im Nachgang viel mit Menschen unterhalten, ja, warum ist das denn so und was nehme ich denn da mit? Und die haben tatsächlich recht, es gibt lokal in den Gemeinden, in den Kommunen, in den Städten gibt es CDU-Verantwortliche, die auch verantwortliche Politik machen. Ja, und die Menschen wählen im Bund dann die Partei, die sie vor Ort kennen und die sich einsetzen. Da sind Stadträte, die sagen, ja, mit mir in den letzten 20 Jahren und wir haben doch hier so viel geschafft und die haben wahrscheinlich noch nicht mal schlechte Arbeit geleistet. Ja. Aber dann diese Transformation, dass der eigenen Gedankenwelt von dem, was lokal passiert, auf eine Bundesebene, wo eigentlich ganz andere Entscheidungen getroffen werden und vor allen Dingen, wo dieser Einfluss auch von den lokalen Menschen in ihre eigenen Partei nach oben hin überhaupt komplett negiert wird, ja, weil er quasi nicht existent ist, dann diesen Schritt zu gehen, ja, zu verstehen, dass wenn man eine Stimme im Bund abgibt, für eine zweite Stimme, dass Effekte hat, die weit über den eigenen Kreis hinausgehen. Ja, das ist für mich so ein bisschen ein Stück weit Demokratie, wo wir noch ein bisschen Arbeit vor uns haben.
Naja gut, es gibt natürlich immer den Punkt, wir haben ja in Deutschland eine Mehrheit von älteren Wählern.
In der Tat.
Ja, die wollen natürlich keine Veränderung. Und da gibt es so das Gefühl, naja, uns geht's doch gut. Ja, weiter so. Und dann wählen die auch weiter so, dann wählen die eben die CDU, weil sie die immer gewählt haben. Oder vielleicht auch die SPD, weil sie sie immer gewählt haben. Aber die Mehrheit dieser älteren Konservativen wählte natürlich oder hat immer die CDU gewählt und tut das eben dann weiter.
Ja, also ich würde das jetzt, würde jetzt nicht grundsätzlich ältere Menschen, hast du nicht gemacht, aber ich würde tatsächlich noch ein Stück weit differenzierter sehen. Ich habe mich ja bemüht, auch zu verstehen, warum Menschen noch CDU wählen, ja, und dann kamen dann halt solche Geschichten wie, ja, wir können doch nicht die Baerbock wählen, die würden uns doch das Autofahren verbieten. Und das wird dann quasi auf dieses Level runtergebrochen und dann ist das quasi anhand von einer kleinen Entscheidung, werden dann solche großen Stimmentscheidungen. Und das ist ein fundamentales, strukturelles Demokratieproblem aus meiner Perspektive.
Ja,
ja, da werden zwei Dinge miteinander vermischt, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Aber im Prinzip ältere Menschen, klar, und jetzt wird dann auch schon diskutiert, das können wir nachher auch noch machen, was für Alternativen es denn gibt oder welche Möglichkeiten der Öffnung es dann vielleicht noch geben sollte. Aber die CDU meines Erachtens hat, auch wenn jetzt im aktuellen Status heute, erstmal noch nur Sondierungen in der Ampel stattfinden, aber wird keiner Regierung der nächsten, ich lehne mich mal aus dem Fenster, 4 Jahre angehören.
Ja.
Ja, also das kann man, glaube ich, lässt sich schon erkennen, weil es gibt keinen Menschen aktuell, der da eine Richtung vorschlägt, der sagt, okay, aber wir wollen hier, ja, Laschet hat es ja noch eine Weile versucht, aber wir wollen hier noch unseren Skat behalten, wir wollen jetzt hier noch gucken, dass wir noch irgendwie mitbestimmen können, sondern die sind jetzt gerade schon dabei, sich selbst zusammen zu puzzeln und zu gucken, wie können sie sich erneuern. Mhm. Aktuell, heute Morgen habe ich gelesen, dass jetzt an einigen Stellen diskutiert wird, erstmal eine Mitgliederbefragung zu machen über den zukünftigen Vorsitzenden. An anderer Stelle wird diskutiert, Doppelspitze. Drittens, dann jetzt kommen aus allen Richtungen quasi die Forderungen, was so ein bisschen heißt, dass oben kopflos agiert wird. Ja.
Naja, man sieht es ja auch daran, Karrenbauer gibt ihr Mandat auf, Altmaier gibt sein Mandat auf. Naja, für die ist das jetzt nicht interessant, da noch im Bundestag zu sitzen. Ich meine, die haben ganz andere Dinge gemacht. Die Kramp-Karrenbauer war erst Ministerpräsidentin, dann Ministerin. Da wird man doch jetzt nicht da zum Hinterbänkler. Das will sie nicht. Und da sieht man ja schon, dass die das aufgegeben haben. Ne? Weil wird immer gut geredet über, ja, jetzt neuere, jüngere Leute ranzulassen. Ja, so alt ist die Kramp-Karrenbauer auch nicht. Der Altmaier ist vielleicht alt, aber ansonsten ist das doch, also da sieht man wirklich, auch innerhalb der CDU ist klar, wo es hingeht.
Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend, dass sie sich ein Stück weit natürlich neu finden muss. Einige Leute reden ja jetzt schon, dass die CDU obsolet ist, weil wir haben ja im Vorfeld auch schon darüber gesprochen, gibt es eigentlich noch Volksparteien? Kann es noch eine Partei geben, die sich vollumfänglich und 100% einem Wählerwillen gegenüber verantwortet und dafür Mehrheiten generieren kann? Kann das in unserer so informativen, also so viele, ja, auch divergierenden Welt kann das noch existieren, so eine Partei, die das schafft. Und ich glaube, die CDU, gerade weil sie eben keine neuen Konzepte hat, sie kam ja mit nichts Neuem um die Ecke, das haben wir im Wahlprogramm gesehen. Es waren ja nur Plattitüden, es waren ja nur Wolkenschlösser, es waren immer nur alte Konzepte, die irgendwie einen neuen Anstrich bekamen. Wo soll das jetzt plötzlich herkommen? Und da gibt es nicht wenige Leute, die sagen, okay, das war es jetzt mit der CDU.
Naja, man sieht es ja in anderen europäischen Ländern, also wo die Christdemokraten verschwunden sind und dadurch sehr, sehr klein geworden sind. Also Italien ist zum Beispiel, ich meine, die Christdemokraten waren an praktisch allen Regierungen beteiligt, bis dann eben in den 90er Jahren das alles implodiert ist und jetzt sind sie völlig weg. Oder auch in Frankreich, gut, in Frankreich gibt es insofern keine Christdemokraten in dem Sinne, aber auch da, also dieser gaullistische Flügel, der ja nun seit dem Zweiten Weltkrieg immer irgendwie eine Rolle gespielt hat, ist plötzlich verschwunden. Also gut, wir werden sehen, aber ich glaube nicht, dass es da eine Wiedergeburt gibt.
Und vor allen Dingen hat eine Strategie, hat auch nicht funktioniert, und zwar das Fischen am rechten Rand, was ja lange Zeit quasi unter der Hand als die Machtoption quasi diskutiert wurde, indem man solche Menschen wie Maaßen quasi in der Partei gewähren ließ. Und zum Schluss über die Wählerwarnung hat sich halt festgestellt, dass Menschen von der CDU Richtung allen anderen Parteien abgewandert sind. Es gab zwar Zuläufer von der AfD, aber die konnten das bei weitem nicht kompensieren. Und hier ist meines Erachtens kam sehr die Überheblichkeit der CDU. Ja, wir schaffen es, so ein breites Bündnis, wenn sie sich immer selber als Mitte darstellen, zu vorkommen. Also wir können am rechten Rand fischen, ohne links zu verlieren. So, wenn wir jetzt in dieser klassischen, in dem klassischen Koordinatensystem mal bleiben. Hat nicht funktioniert, keinesfalls. Die haben jetzt dort natürlich ein paar Stimmen dazu gewonnen durch ihre konservative Art, aber haben dann massiv bei den anderen verloren, einfach weil ihnen die Zukunftskonzepte fehlen.
Ja.
Also keine CDU. Ja. Mal gucken, 4 Jahre, ob das ausreicht oder ob da überhaupt noch was passiert, so wie du sagst. Dafür konnte sich dann jemand, ein Bundeskanzler Scholz, bis auf sein visuelles Geschlecht quasi kaum in Merkel zu Merkel unterscheidet.
Das ist schon klar, das ist wieder dieses Weiter so. Und deshalb ist er auch gewählt worden, das muss man auch mal sagen. Also ich meine, ich will jetzt doch die Leistung der SPD nicht kleinreden, denn die haben sich schon sehr zusammenreißen müssen. Also da, ich meine, das ist ja auch eine gespaltene Partei. Und dass die das so hingekriegt haben, da jetzt nicht aufzufallen im Wahlkampf, also das haben sie gut hinbekommen. Also von daher darf man die Partei nicht schlecht reden. Aber es ist natürlich ein Sieg Merkels, wenn man so will.
Ja, absolut. Ja, es ist ein weiter so. Es ist der Mensch, der quasi die Kompetenz hat, weil er am nächsten bei Frau Merkel dran saß und ihre Prozesse kennt, ist der das jetzt weitermachen darf. Und was du gesagt hast, ist mir quasi auch aufgefallen. Die SPD hat es über eine Disziplinleistung in den letzten 2 Monaten geschafft, jegliche Form von Störeffekt abzuschalten. Sogar einen Kevin Kühnert.
Ja, den hatten sie eingefangen durch das Direktmandat. Also das ist wenn man sich vorstellt, wie gut da, ich meine, die Parteispitze ja geplant hat, weil ja die Direktmandate zwar schon von den Ortsgruppen gewählt werden, aber es gibt ja bei der SPD da entsprechende Vorgaben und sowas. Und dass sie Kühnert in Schöneberg aufgestellt haben, war wirklich ein genialer Schachzug. Da hat er nun das Direktmandat errungen, aber er war eben eingespannt durch diese Geschichte mit dem Direktmandat. Und er wollte das haben, deshalb wollte er auch nicht auffallen. Denn wenn er aufgefallen wäre, ich meine, das Direktmandat der SPD steht in Schöneberg immer auf der Kippe. Und da musste er wirklich sich zusammenreißen.
Ja, aber also wie aus meiner Perspektive das Argument, Kevin Kühnert wird gegen Deutsche Wohnen eigenen Stimmen. Das war für mich dann so, okay, jetzt jetzt ist klar, wo die SPD hin will, ja. Mhm. Friede, Friede, Friede bis nix, keine Fehler machen. Und im Rahmen der Kanzlerduelle oder nicht der Kanzler, der kandidierenden Duelle vor der Wahl, während sich Laschet und Baerbock jeweils immer an Themen aufgerieben hat, war die einzige mhm. Maßgabe, mhm. der einzige Fokus von Scholz, mhm. einen Fehler machen.
Ja, ja.
Alles weglächeln, genau. schmallippig bleiben
mhm.
und keine Fehler machen.
Ja.
Und für mich stellt das ein weiteres fundamentales Problem unserer Demokratie dar, mhm. weil wir selbst jetzt nicht mhm. über Inhalte reden, sondern naja. Weiter über Personen. Über
ja.
Person.
Mhm.
Ja. Also womit kommt denn Scholz jetzt um die Ecke?
Ja.
Mit seinem 150 Jahre alten Wahlprogramm?
Mhm.
Ja, mit seinem ewigen Duktus der Arbeit, gute Arbeit für alle Menschen mhm. und ja, wir werden die soziale Marktwirtschaft starten. Wie soll denn mhm. das jetzt bitte uns mit den heranstehenden, mhm. vor den heranstehenden Herausforderungen helfen?
Mhm.
Ja. Es gibt, ja.
Na gut, Mindestlohn 12 Euro, das hat er sehr früh gesagt und das hat sicherlich auch Leute eingefangen, ah, die
das hält in dem zusammenbrechenden ja. System auch mhm. nur den Status quo mhm. weit möglich.
Naja.
Mhm. offen. Es gibt wieder keine entscheidende Veränderung, ja, die nötig ist.
Wobei ich das auch für eine Mogelpackung halte, denn der Kanzler kann allein den Mindestlohn nicht festsetzen.
Ja.
Denn das muss ja, da gibt es ja eine Kommission und das, die Tarifpartner sprechen ja darüber. Also es ist nicht so einfach.
Ja, ich bin auch mal gespannt. Also bisher ist ja leider auch zu wenig durchgedrungen von den mhm. Sondierungsverhandlungen. Außer natürlich, dass die CDU sich ins Abseits geschossen hat.
Ja.
Ja, also in dem, das war die einzige Partei, wo mhm. man immer mal wieder was hörte aus der Bild-Zeitung, was denn die CDU dann annonciert hätte.
Ja.
Und vielleicht auch verdient, ja, mhm. quasi deswegen nicht mehr dabei. Aber prinzipiell finde ich, zumindest jetzt die Sondierungen mögen vielleicht noch im Geheimen stattfinden, aber meines Erachtens die Koalitionsverhandlungen können das nicht mehr tun.
Nein, nein, das stimmt.
Das ist keine Demokratie, keine Politik im 21. Jahrhundert, mhm. wo man in Hinterzimmern Deals ausmacht,
mhm.
ja, die im der Bevölkerung dann wie nachher wieder paternalistisch
mhm.
Aufgetischt werden als geht nicht anders Politik.
Ja, deshalb ist ja die Sondierung jetzt auch so wichtig. Gibt ja da auch eine Verschiebung. Wir hatten früher Koalitionsverhandlungen. Dann gab es irgendwann eine Vorphase, das waren die Sondierungen. Und jetzt haben wir noch eine Vorphase, die Vorsondierung.
Ja.
Das heißt also, es verschiebt sich alles, was vorher in den Koalitionsverhandlungen war, in die Sondierung, und was in den Sondierungen war, verschiebt sich in die Vorsondierung.
Also das finde ich aber interessant insofern, als dass wir wissen, dass wir mittelfristig keine Partei finden, die alleine regieren kann und auch Zweierbündnisse zunehmend unrealistisch mhm. werden. Und da dann vielleicht eine gewisse Form von Routine reinzubringen, dass sich die Kleinen, ja, so wie es heißt, Königsmacher, erstmal treffen, um so eine Vorsondierung stattfinden zu lassen, um zu gucken, okay, was sind denn Inhalte, die in dem großen Gespräch, wo wir uns dann ja individuell positionieren müssen und vielleicht nicht vom lachenden Dritten dann quasi ausbuxieren lassen sollten, finde ich schon spannend, dass es so eine Form von Diskussion gibt.
Mhm.
Ja, können wir nachher auch noch drüber sprechen. Aber ja, aus meiner Perspektive, die SPD-Regierung, die abzusehende SPD-Regierung mit der FDP, mit den Grünen, eine Option für Veränderung, für Erneuerung
mhm.
als treibende Kräfte können nämlich die kleinen Koalitionspartner hier durchaus aktiv werden und der SPD so ein bisschen so Wind unterm Kiel oder wie heißt es, also ein bisschen Wind im Segel erzeugen.
Ja,
genau. 25,7% stärkste Kraft, die SPD.
Mhm.
Die FDP konnte sich verbessern auf 11,5, ja, bleibt dann quasi aber noch die kleinste der dreien und Annalena Baerbock auf 14,8, beziehungsweise die Grünen auf 14,8. Es wurde ja, nachdem sie zwischendurch die Umfragen angeführt haben, wurde es ja fast schon wieder so verkauft, als hätten sie einen tragischen Verlust erlitten, ja, mhm. seit Juni. Ich persönlich möchte aber hier nochmal sagen, also von den 8,9%, die sie vor 4 Jahren hatten, auf fast 50%,
ja,
bei Kritik und bei ja, Kontroverse in den letzten Monaten, finde ich, dass es aber ein starker Beweis dafür ist, dass mehr Leute sich mit den Inhalten identifizieren können, dass mehr Leute sagen, okay, da muss jetzt in die Richtung was getan werden, und ich würde das schon als positiv bewerten.
Ja. Das ist sicherlich auch der Klimabewegung zu verdanken.
Absolut.
Denn sonst hätten die Grünen da wenig mehr schaffen können. Denn außer der Klimapolitik sehe ich jetzt wenig Innovatives bei den Grünen. Die übrigen Themenfelder, die haben sich nicht so verändert.
Ja. Naja, auch das Klimathema ist halt irgendwie, wie wir es besprochen haben, nur so halbseitig angefangen. Also mit einem bisschen mehr Radikalität, mit einem bisschen mehr Fundamentalprogramm hätte man da sicherlich noch ein bisschen was reißen können.
Ja, wahrscheinlich. Ja.
Aber das sagt auch um hier vorwegzugreifen, dass wir als Klimaliste noch aktiv bleiben müssen. Mhm. Also keine andere Partei, eben nicht keine Grünen, keine Linken, über die wir gleich noch sprechen, sind in der Lage, das mal vernünftig auszuarbeiten. Mhm. Was jetzt denn eigentlich nötig ist, um diesen Wandel, um diese Transformationsleistung überhaupt zu erbringen.
Mhm.
Ja, und da scheuen sich auch die Grünen vor.
Ja.
Und gerade jetzt im Anblick der positiven Wahlergebnisse.
Mhm. Und es haben ja noch einige Leute vor der Wahl ausgerechnet, wie es mit der Klimaerwärmung aussieht, aufgrund des Wahlprogramms der Grünen, und sind jetzt zum Schluss gekommen, dass zwar im Wahlprogramm ja vom 1,5-Grad-Pfad die Rede ist, dass man aber bestensfalls das 1,75-Horizont erreichen kann und wahrscheinlich mehr erreichen wird, wenn man sich an die Forderungen des grünen Wahlprogramms hält. Und in einer Koalition wird es ja weniger sein. Also das heißt, wir können jetzt auch schon vorhersagen, dass wir wahrscheinlich sogar die 2-Grad-Grenze reißen werden. Und das ist wohl, um jetzt wieder in Nihilismus und Pessimismus zu verfallen, also sieht nicht gut aus fürs Klima.
Ja, da müssten wir jetzt quasi mal eine Schweigesekunde einlegen, weil aus der Hinsicht ist tatsächlich, hat die Wahl kaum progressiv gewirkt, sagen wir es mal so. Ja. Deswegen, also.
Naja, gut, mit einer CDU-geführten Regierung, da
wäre noch weniger passiert.
Hätten wir eigentlich alle gleich hier kollektiven Selbstmord begehen müssen, weil damit überhaupt nichts zu erwarten ist. Ja. Also da.
Aber nun hatten wir relativ starke Ziele auch festgestellt, neben den Grünen, auch bei den Linken. Und auch wenn die hier natürlich ihr fundamentales Identitätsproblem nicht überwunden haben, aber im Bund haben sie dafür auch die Quittung bekommen. 4,9% haben sich nur über ihre Direktkandidierenden quasi in den Bundestag gerettet.
Das waren, also 2 der 3 sind Prominente.
Ja.
Also haben sie auf Personen und Stars gesetzt, wieder nicht auf Programm.
Ja, und aber insgesamt.
Und dann noch Stars, die eher zum wie soll ich sagen, rechten Flügel kann man mit der Linken vielleicht nicht sagen, aber die eher zum Realo.
Altidentität vielleicht. Ja. Also die so das Alte verkörpern in der, die Wagenknecht vielleicht nicht.
Nee, aber die 3 sind doch Gesine Lötsch,
Gysi.
Urgestein eigentlich bei den Linken und Gysi. Gysi ist auf jeden Fall Urgestein und Gysi ist Pragmatiker und nicht wirklich, nicht wirklich links klingt jetzt blöd, aber er ist halt schon jemand, der auf Kompromiss und
Also er würde nicht so sehr zu dem aktuellen Wahlprogramm passen, was wir analysiert haben. Vielleicht lässt sich das so ein bisschen zusammenfassen.
Genau.
Ja. Während wir natürlich und was wir in Berlin ja ein Stück weit schon positiv sahen, aber im Bund hat die AfD nur knapp 2,3% verloren. Also es ist immer noch über 10%, 10,3%.
Verloren. Das ist schon mal was und ich glaube, dass es eine Tendenz sich abzeichnet.
Ja, und eine Tendenz meines Erachtens auch ein Stück weit der Radikalisierung. In Sachsen und in Thüringen ist sie nämlich stärkste Kraft geworden. Und das ist eine deutliche Gefahr. Also, dass sich bestimmte Tendenzen verstetigen und hier einen Keil treiben, also quasi auch visuell einen Keil mitten durch Deutschland, wenn man so will. Und hier geht es natürlich wieder nicht um Inhalte. Mhm. Es geht um dieses, um Aspekte, wo ich ganz schön Angst habe, dass wir die Wende nicht schaffen werden. Mhm. Dass da Strömungen sich entstehen, die entwickeln werden, die eher kontraproduktiv und eher problematisch sind für die Herausforderungen, die anstehen in der Klimakrise.
Mhm. Mhm. Ja.
Das hoffe ich, dass sich das noch irgendwie. Ich habe keine Lösung. Ja. Also ich wüsste nicht, wie man die Menschen da.
Naja, bei der AfD muss man vielleicht unterschiedliche Sachen sehen. Da muss man die Situation in Sachsen-Thüringen anschauen. Die ist vielleicht nochmal ein bisschen anders gelagert. Aber ansonsten, wie kommt es zu dem Verlust? Naja, der Verlust ist eben auch hier, wie du es ja bei Berlin schon gesagt hast, dass die Protestwähler weggehen. Aber jetzt, wo die Partei nun wirklich endgültig in die rechte Ecke abdriftet, werden also jetzt gerade nach dieser Wahl und dann mit dem Rückzug von Meuthen werden die letzten Unterstützer aus der Mitte vielleicht auch verloren gehen und das führt zu einem weiteren Rückgang und zu einer weiteren Radikalisierung.
Ja. Hm? Okay.
Ja.
Ja.
Also von daher wäre ich jetzt nicht völlig pessimistisch, was die Zukunft der AfD
hat. Ich hoffe nur, also aus meiner Perspektive ist es, ich sehe die Situation schon ein Stück weit dramatisch. Wenn
ja,
es halt,
in Sachsen sehe ich das auch.
Wir sehen jetzt, aber ich sehe das tatsächlich Deutschland und Europa, wir sehen einen starken Anstieg der Energiepreise. Für die übrigens die Vorgängerregierung entscheidend die Weichen eben nicht gestellt, also ja die Grundlage, die Verantwortung trägt, eben durch die Verzögerung des Ausbaus der erneuerbaren Energie. Wir könnten schon längst ganz andere Energiepreise haben, ja, und die nicht vom internationalen Weltmarkt abhängig sind. Und jetzt sehen wir uns in der Energiekrise, weil wir es eben nicht geschafft haben, früh genug die Wende in der Verkehrswende, die Wende in der Wärmewende anzugehen, sehen wir jetzt die Auswirkungen davon. Wir sehen jetzt schon, Mangel in der Belieferung. Wir sehen, dass jetzt schon grundlegende Sachen wie zum Beispiel Weizen und damit auch dann Nudeln, Diskussion wird steigen um bis zu 10% die Preise, die Rohstoffpreise steigen an. Ja. Und das sind alles Dinge, die Menschen jetzt mehr und mehr feststellen, dass vor ihrer Haustür Klimawandel passiert. Und das radikalisiert natürlich.
Klar, das radikalisiert und das radikalisiert natürlich auch in Richtung rechte Politik.
Richtig.
Das ist richtig.
Und also das hier ist wieder habe ich eine super große Befürchtung, dass sich eben die Parteien, die gerade jetzt ihre Verhandlungen eintreten, dass denen zum einen ist es denen nicht bewusst, weil sie immer noch ihren parteipolitischen Kalkül der letzten Jahre führen. Und zum Zweiten ignorieren sie es auch. Sie haben auch gar kein Interesse daran im Augenblick, da jetzt schon Lösungen zu entwickeln. Also um hier mal diese Fundamentalkritik loszuwerden, aber im Augenblick agiert die Politik immer noch, selbst jetzt nach der Wahl, also man sieht ja, wie die miteinander reden, wie Dreijährige. Also als Mutter sage ich zu meinem Kind, bevor wir jetzt losfahren, es wird eine lange Reise, geh nochmal auf Toilette. Und mein Kind sagt, ich muss aber jetzt gar nicht. Und in einer halben Stunde sagt er, oh Mami, ich muss jetzt auf Toilette. Ja, und diese fehlende Vorausschaubarkeit, das ist aktuell, deswegen agiert meines Erachtens die Politik so wie so kurzfristig, weil sie eben solche Aspekte, die jetzt passieren gerade, als einmal Ereignisse abtut, anstatt das System dahinter zu erkennen, was gerade passiert.
Ja, diese ganze Problematik mit den Lieferengpässen und so, hat die Politik noch nicht richtig im Blick. Ja. Also das glaube ich auch.
Und vor allen Dingen agiert sie auch wieder nur innerhalb der nationalen Grenzen. Ja, also selbst wenn sie wollte, in ihrem eigenen Verständnis, ist sie dafür gar nicht verantwortlich. Ja, also Weizenproduktion ist ja was im mittleren Westen der USA oder in Osteuropa stattfindet im wesentlichen Teil. Und da jetzt plötzlich Politik zu machen, wie soll man das den Leuten denn verkaufen? Ja, wir müssen uns um unsere Landwirte hier kümmern und solche Sachen. Also diese Scheuklappenpolitik, die aktuell noch passiert, die verursacht meines Erachtens schon Verwerfungen, die wir in den nächsten 4, 5, ja, also in den nächsten Jahren sehen werden.
Ja. Ja. Ja, und wo dann vielleicht auch diese Koalition nicht gut aufgestellt ist. Ja, bei aller, man sagt ja immer, die FDP sei so wirtschaftskompetent, aber
nur für eine Form der Wirtschaft.
Ich hab,
ja?
Ja,
wenn
ich
sie sich allem gegen anderen über verschließt.
Das haben wir ja auch schon aus dem Programm herauslesen
genau.
können. So gerade dieses dezentrale Wirtschaften, das ist da auch nicht auf dem Schirm. Und das ist aber das, was wir in Zukunft brauchen.
Genau, genau. Also hier fundamental über den eigenen Schatten zu springen, um zu erkennen, was nötig ist. Und da, wenn wir jetzt dann gleich mal auf den Punkt kommen, was jetzt als nächstes passiert, was jetzt, worüber die Leute jetzt reden, also die Verantwortlichen der Parteien, worüber die reden, was sie dann aufnehmen wollen, hier zu erkennen, dass die eigene Politik vielleicht nicht ausreichend ist, wie weit ist, das würde ja zwangsläufig dafür führen, sich selbst in Frage zu stellen. Und das wird nicht passieren. Also es gibt ein strukturelles Problem, wie Politik aktuell funktioniert. Und das ist darin auch schon begründet, dass Sondierungsteams ja, sich treffen, über bestimmte Aspekte diskutieren und alles als Verhandlungsmasse ansehen. Alles. Also, so was wir vorhin schon besprochen haben, wenn wir das kriegen, kriegt ihr das. Wenn wir das kriegen, kriegt ihr das. Und bestimmte Dinge, wie zum Beispiel die effektive Bekämpfung der Klimakrise als Kann-Option zu bewerten. Und wir machen hier ein bisschen, dafür kriegt ihr das und das. Das so funktioniert das nicht. Dass Leute, die PolitikerInnen sind, können sich doch nicht über die Wissenschaft stellen, die sagt, was nötig ist, um dahin zu kommen. Ja, also es müsste meines Erachtens in den Koalitionsverhandlungen, die jetzt kommen, eine klare Grundlage geben, eine Basis, auf die sich schon alle vereinigt haben.
Naja.
Es müsste aus den Sondierungen heraus müsste jetzt zwangsläufig schon eine Art von Konzept kommen. Wir wollen Deutschland unter der 1,5-Grad-Grenze halten, Punkt. Und dann reden wir nur noch über das Wie, aber nicht mehr, ob die Maßnahmen jetzt geeignet oder ungeeignet oder was. Und das findet aktuell nicht statt, ja, sondern PolitikerInnen, die auch nur aus ihrem eigenen Habitus oder ihrem eigenen Selbstverständnis argumentieren können. Vielleicht sind ihnen bestimmte Dinge ja immer noch nicht ganz bewusst. Ja, und deswegen argumentieren sie ganz anders. Und die entscheiden jetzt plötzlich über die Zukunft der nächsten 4, 8 Jahre oder vielleicht sogar länger in Deutschland. Das ist gruselig, ja, das so zu das mal so zu überblicken.
Ja.
Denn wir sehen ja jetzt gerade, wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Idee einer, was könnten denn so Knackpunkte im Hinblick aufs Klima bei einer Ampelkoalition sein? Und eine Sache, die sich bei mir jetzt schon sehr deutlich herauskristallisiert, ist halt die Frage der Schulden. Also während die Grünen natürlich, ja, aus ihrem Selbstverständnis, Klimaschutz, also kein Klimaschutz zu machen, ist im Endeffekt viel, viel teurer als Schulden zu machen.
Ja, klar. Aber ich glaube, die Botschaft ist schon weit angekommen. Also selbst bis in Kreise der FDP hinein, würde ich sagen.
Die fragt allerdings, wer bezahlt. Und was sie natürlich nicht möchte oder was sie aus ihrem eigenen, ja wie du sagst, als wirtschaftskompetent, nicht sagt, dass der Staat noch mehr Schulden aufnehmen soll. Ja, also weil die FDP hat natürlich irgendwann so die eigentliche Angst der FDP ist, wenn der Staat jetzt mehr Schulden aufnimmt und das Schuldenlevel im Verhältnis zur Produktivität halt zu hoch wird, können die Schulden nicht mehr bedient werden. Das heißt, die Unternehmen und vor allen Dingen auch die Menschen, die Geld geliehen haben, würden entweder komplett ohne Rückzahlung oder es müsste einen Schuldenschnitt geben oder sowas. Also das Interesse der FDP liegt, obwohl sie Regierungspartei ist, obwohl sie ja im politischen System aktiv ist, im Schutz der Menschen, die dem Staat Geld liefern oder leihen. Das ist deren Interesse. Aus deren Aspekt machen Politik. Und wenn der Staat, wenn Europa irgendwann vielleicht sagt, wir machen jetzt eine Schuldenunion, ja, was ja auch noch irgendwie auf der Agenda steht, wir vergemeinschaften also quasi die Defizite einzelner Staaten, dann besteht wirklich die Gefahr, dass bestimmte Aspekte nicht mehr zurückgezahlt werden können und dann Menschen ihr Geld nicht zurückkriegen. Und das will die FDP nicht. Ja, und wer bezahlt es denn sonst? Wenn nicht die Unternehmen oder wenn nicht die Geldgeber den Staat ermächtigen, quasi ihr Klimaschutz tätig zu werden, wer soll denn das denn sonst bezahlen?
Ja, man kann nicht die Steuern erhöhen, das will die FDP aber auch nicht.
Das will die FDP auch nicht. Und hier ist dieses fundamentale Dilemma. Mhm. Ja, das Einzige, und hier ist ja, kommt ja die Argumentation der FDP, das Einzige, was den Klimaschutz effektiv bekämpfen kann, ist Wachstum. Und zwar, dass alle mehr haben. Und wir nehmen ein Stück weit von dem, was wir mehr haben, benutzen wir es, um gegen das Klima, den Klimawandel quasi, die Klimakatastrophe abzuwenden. Und das ist eine Milchmädchenrechnung.
Ja, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren.
Das
auf keinen Fall. Das mehr gewinnen schadet dem Klima wieder. Das ist halt der Punkt. Und dadurch ist es ein Kreis, der nicht auf.
Es ist ein fundamentales Dilemma, aber die FDP wird sich so querstellen, den Haushalt des Staates jetzt zu. Weiß ich nicht.
Also ich glaube, man wird eine Lösung finden, wo man sagt, naja, wir bleiben bei der schwarzen Null, wir machen aber sozusagen einen Sonderhaushalt in Zukunftsinvestitionen.
Und der wird dann über den Risikofonds.
Die Zukunftsinvestition ist die FDP zu haben. Und genau, du sagst es, dann gibt es dann irgendwie einen Fonds oder irgend sowas. Also man kriegt das irgendwie hin und kann hinterher sagen, ja wieso, es sind doch keine Steuern erhöht worden. Ne? Also das ist glaube ich, das wird glaube ich so funktionieren.
Es gibt ja immer noch diese Stimmen, die sagen, dass wir die CO2-Preis quasi allein über den Markt regeln. Ne? Also das hatten wir auch schon diskutiert im Wahlprogramm der FDP, die sich dafür einen radikalen Markt einsetzen. Und wenn das jetzt, wenn CO2 jetzt die internalisierte Umweltressource ist, die plötzlich in der Bilanz von Unternehmen eine Rolle spielt, dann sei es so, ja, wir wissen natürlich alle, dass das nicht die einzige quasi Externalität ist, die eigentlich und eingepreist werden müsste, aber gut, die Diskussion müssen wir ein andermal führen, aber selbst wenn nur der CO2-Preis plötzlich komplett marktoffen geführt wird und wir es irgendwie sicherstellen können durch Ordnungspolitik, dass sämtliche Bereiche dann tatsächlich dem auch untergeordnet werden, dann hat sich mittlerweile ja schon herausgestellt, würde dieser Preis weit über den 195 Euro pro Tonne CO2-Äquivalent steigen, was da ja fatal wäre für die Unternehmen, die quasi einen hohen CO2-Ausstoß haben. Ja? Also da ist die FDP wäre an der Stelle marktradikal. Und weiß nicht, ob sie das quasi selbst mal durchgerechnet haben, was das bedeuten würde, ja, für ihre GeldgeberInnen. Da jetzt dann anzukommen und zu sagen, wir lassen überhaupt nicht zu, dass an anderer Stelle auch noch Maßnahmen ergriffen werden, diese ganzen kleinen Verbote versus ein großes Verbot, ne? Da kam ja der Lindner jetzt zuletzt um die Ecke. Da glaube ich, gibt es nochmal so einen großen Knackpunkt bei den Koalitionsverhandlungen. Und wir als, nicht nur als Klimaliste, sondern auch als klimaaktivistische Menschen, sind uns aber einer Sache ganz doll bewusst, und zwar egal welches Werkzeug wir benutzen, um den CO2-Ausstoß quasi herabzulenken. Es muss jetzt so schnell wie möglich passieren und es müssen alle Systeme müssen so schnell wie möglich funktionieren.
Mhm. Ja. Genau. Naja, das wird dann nicht gesehen, denn ich meine, nehmen wir die Marginalie Tempolimit.
Ja.
Da haben ja alle schon gesagt, das ist ja schon durchgesichert, dass es daran nicht scheitern wird. Das heißt, die einen haben gesagt, wir können auf das Tempo nicht verzichten. Die anderen haben gesagt, wir können eventuell damit leben. Aber es scheint ja wohl mehr in Richtung Verzicht aufs Tempolimit zu gehen. Und natürlich sagt jeder, das Tempolimit bringt nicht viel, aber es muss wirklich an allen Schrauben gedreht werden. Und deshalb geht eigentlich kein Weg am Tempolimit vorbei.
Ja, absolut. Und vor allem, interessanterweise, der Harald Lesch hat zuletzt gesagt, irgendwie gestern sagte er, dass das Tempolimit der Lackmustest der neuen Koalition wird.
Hätte ich aber auch jetzt gesagt.
Wenn sie es nicht mal schaffen, sich darauf zu vereinigen, auf eine Maßnahme, die nachweislich nur positive Effekte hat, dann.
Es ist nicht der einzige Lackmustest.
Ja,
es gibt noch einen anderen, das ist der Kohleausstieg. Ja, da muss auch was passieren. Absolut. Da kann man nicht wie Olaf Scholz hergehen und sagen, der ist ja eh beschlossen, ist ja jetzt 2035. Nein, weil es einfach, das Budget geht nicht mehr auf, das CO2-Budget. Das ist doch allen klar. Deshalb muss da was geschehen. Und das wird auch ein ganz wichtiger Punkt sein. Und der ist sogar noch so einfach, und da hat man vielleicht sogar die FDP noch, kann man da noch einfangen, weil die Kohle sich nicht mehr rechnet. Also die Industrie will doch, insbesondere bei einem CO2-Preis, will doch gar nicht die unrentable Braunkohle da abbauen.
Hm? Ja, also da sind wir natürlich auch in der Wirtschaft schon viel weiter als in der Politik. Ja. Auch wieder ein kleiner Indikator, wenn auch nur ein kleiner Indikator, aber ein Indikator dafür, dass sogar jetzt, wann war es, am Montag, 69 Firmen sprechen sich für intensivere Klimamaßnahmen. Und das sind kleine Kleinfische, das waren die Dickschiffe der deutschen Wirtschaft. Mhm. Also die sprechen sich dafür aus, schneller klimawirksam zu werden. Mhm. Ja, sogar VW-Chef Heribert Dries, ne, der war es schon vor 2 Wochen.
Genau.
Und machte da klare Ansagen hin zu Elektro, und zwar kontra Wasserstoff.
Mhm.
Jetzt weiß ich nicht, wie viel davon SPD-Politik war, weil wir wissen ja alle, SPD sitzt im Aufsichtsrat von VW, und wie viel davon seine eigene persönliche Überzeugung war, aber offensichtlich hier schon mal eine klare Kante gegen die FDP, die ja bis zum Schluss immer noch ihren antriebsoffen oder was?
Technologieoffene
Antriebe quasi 2030, Verbrenner ist mit uns, Verbrennerverbot ist mit uns nicht zu machen.
Mhm.
Aber ich glaube, das ist, glaube ich, wieder auch nur so eine von diesen vielen, wir schaffen eine Forderung vor der Wahl, damit wir dann nach der Wahl das als Verhandlungsmasse mit einbringen können.
Mhm.
Ja, und mal schauen, wie sich die Sache entwickelt.
Mhm.
Aber es ist aus meiner Sicht ganz klar, es gibt da fundamentale Unterschiede über die Art und Weise, wie es finanziert werden soll, über die fundamentale Art und Weise, wie eingegriffen werden soll von Seiten des Staates, also wem was am wichtigsten ist. Und ich glaube, dass die FDP wird nochmal eine Zünglein an der Waage.
Mhm.
Ja, für die SPD ist es verhältnismäßig einfach, weil sie, abgesehen von ihrem sehr seltsamen Kohleausstieg 2035 oder 2038, kaum eigene überzeugende Klimaposition.
Mhm.
Da können sich die Grünen natürlich ein bisschen profilieren und können das natürlich dann nach vorne treiben. Aber hier wird es natürlich interessant, wie die sich dann im Spannungsfeld mit ihren beiden Koalitionspartnern quasi dann moderierend, wie sie da eingreifen werden.
Da müssten wir vielleicht nochmal kurz, weil von der FDP die Rede war, darauf eingehen, dass es ja diese berühmte Statistik der Erstwähler gab, wo die Grünen und die FDP praktisch gleich aufliegen mit 24%, sodass sie zusammengenommen praktisch die absolute Mehrheit haben. Wie bewertest du das oder wie interpretierst du das? Ich meine, dass die Grünen stark sind, klar. Fridays for Futures ist eine Bewegung, die sehr von jungen Leuten getragen wird. Das heißt also, viele Erstwähler werden deshalb eben auch, sofern sie nicht gerade die Klimaliste entdecken, dann vielleicht für die Grünen stimmen.
Spannenderweise unter den ErstwählerInnen haben wir auch deutlich höhere Potenziale.
Ja, klar.
Ja, also das ist eine Sache, die sich wahrscheinlich zeitlich ausdifferenziert.
Mhm.
In der Zukunft werden wir da deutlich mehr Impulse sehen.
Mhm. Aber, wieso? Aber bei der FDP ist
bei der FDP war das tatsächlich sehr erschreckend.
Mhm.
Mein Hintergrund ist ja tatsächlich Kommunikation. Ich komme aus dem Marketing und kenne mich ein bisschen mit den verschiedenen Kanälen aus, die man so bedienen kann, um junge Menschen quasi zu überzeugen. Und da muss ich sagen, hat die FDP weniger mit ihrer eigentlichen DNA überzeugt, als vielmehr mit der Art und Weise, dass sie den jungen Menschen einfach alles versprochen hat.
Mhm.
Alles versprochen und alle, wenn man dieses Narrativ fährt, dass nur wir geben dir die Freiheit, ja, Freiheit immer als so besetzter Begriff, dass sich da sowieso jeder was anderes drunter vorstellt, aber wir ermöglichen dir quasi dein Leben zu leben und du wirst nicht von den Fatalisten der Grünen, da musst du nicht drunter leiden, sondern die wollen die Grünen nehmen, also es gibt tatsächlich, vielleicht ist die Zukunft der Parteien des Parteien-Hufeisens. Ich habe ja keine Hufeisentheorien hier, aber vielleicht ist die Zukunft, dass nicht mehr die Linke gegen die AfD ausgespielt wird, was wir auch schon diskutiert haben, in ganz vielen Sachen überhaupt keinen Sinn macht und auch gar nicht geht, deswegen keine Hufeisentheorie. Aber vielleicht dieses Spannungsfeld zwischen FDP und Grüne in Zukunft eine deutlich stärkere Rolle spielt, weil man sich auf Kosten der anderen halt eben profilieren kann. Also man kann irgendwie mit grünen Inhalten, kann man immer sagen, der Liberalismus hat uns in die Lage versetzt, die wir jetzt sind und wir müssen jetzt eingreifen. Darum gehen dann, sagen die Liberalen, die grünen Fundamentalisten, die dir dein Auto wegnehmen wollen, die dir deine individuelle Freiheit streitig machen wollen, dass sich aus diesem Spannungsfeld eine neue Form von Konfrontation ergibt und nicht wenige Inhalte, die quasi in den Bereichen von TikTok, von Instagram und von auch von YouTube-Inhalten quasi ausgespielt wurden, beschäftigten sich mit genau mit dieser individuellen Freiheit, dass den Leuten quasi, den jungen Leuten quasi erzählt wurde, dass nur mit der FDP ihre eigenen Ziele verwirklicht werden können. Ja.
Also dass es so eine Konfrontation gibt zwischen Positionen der Grünen, wo es nicht um das Individuum geht, sondern vielleicht um Klima, Umwelt und FDP, wo es um die individuelle Freiheit geht, dass es diese Opposition gibt, ist ja klar. Aber gibt es nicht auch Gemeinsames bei den Grünen und der FDP? Also ich denke da insbesondere an solche Sachen wie die Welt von morgen, Digitalisierung und solche Sachen, was ja bei anderen Parteien gar nicht vorkommt.
Also es gibt vor allen Dingen Überschneidungen in der Art und Weise, in welche Gesellschaft wir leben wollen. Das sehe ich auch durchaus als positiv. Ja? Also wenn es einen Aspekt gibt, dem sich die FDP positiv gegenüberstellt, ist es ja das Selbstverständnis, das Individuum. Ja? Ja, und allen Menschen quasi das zuzugestehen. Und ganz ehrlich, als du vorhin gesprochen hast vom Lebenspartnerschaftsgesetz der SPD, ich sehe jetzt relativ schnell kommen, dass es in der Hinsicht neue Überzeugungen gibt, im Sinne von die sexuelle Vielfalt besser anzuerkennen, dass Diskriminierung von Sexualität quasi auch ins Grundgesetz zu.
Genau.
Das ist auch.
Und das ist was Gemeinsames bei Grünen und FDP auf jeden Fall.
Absolut.
Auch der Kampf gegen Überwachung im Internet ist auch etwas, was vielleicht eine Gemeinsamkeit von Grünen und FDP ist, wo ich aber bei der FDP sogar noch stärker das eigentlich sehe, als bei den Grünen.
Na absolut, die Grünen und ihre Digitalagenda haben wir auch schon festgestellt, eigentlich da noch ausbaufähig, aber ich würde auch sagen, dass die Grünen dem Prinzip dessen aufgeschlossen sind. Also wenn wir uns angucken, wie sie im Europäischen Parlament zu dem Thema von Vorratsdatenspeicherung, zum Thema von Artikel 13, 17 abgestimmt haben, und dann gibt es da eine fundamentale Übereinstimmung. Und ich glaube, auf Basis dieser Gemeinsamkeiten wird man sich in der kommenden Koalition auch auf jeden Fall über Wasser halten können. Ja. Und nur wenn es halt immer, da ist halt kein Geld involviert. Immer wenn es nur um persönliches Kapital geht, ja, die Aufrechterhaltung der aktuellen Wirtschaftsordnung, da wird es dann knallen. Ja, und da müssen wir natürlich gucken, wie sich die SPD positioniert, um da quasi weiter noch die Koalition gewährleisten und aufrechterhalten zu können.
Wobei ich da schon das Gefühl habe, dass sich die SPD auch tatsächlich etwas linker positionieren wird. Glaubst du es nicht? Also in der Vergangenheit hat sie das nicht getan. Gut, jetzt kann man sagen, da gab es eine Koalition mit der CDU-CSU. Jetzt sieht es ein bisschen anders aus und es hat sich ja auch innerhalb der Partei haben sich die Machtverhältnisse ja ein bisschen verschoben in Richtung links, sodass ich denke, dass die SPD sich schon auch in der sozialen Frage bewegen wird und sie täte auch gut daran. Denn ansonsten wird sie praktisch zwischen Grünen und FDP zerrieben. Dann haben wir tatsächlich, dass in der nächsten Generation nur noch es um die beiden geht und nicht mehr um die SPD.
Es gibt vor allen Dingen noch also ich mache jetzt auch nur noch dieses Fass auf, weil wir ja auch schon mal in der SPD-Folge festgestellt haben, dass sich das Verständnis von Sozialdemokratie, wie sie die SPD hat, nicht mit Klimaschutz deckt. Mhm. Ja, und zwar aus dem fundamentalen Verständnis, dass die SPD Vollbeschäftigung möchte, und dafür kämpft und alle Leute in Arbeit bringt. Ja, also, dass alle Menschen was tun sollen in ihrem Leben, das, glaube ich, stellt niemand in Frage. Mhm. Und dass alle Menschen eine Aufgabe haben und produzieren, damit andere konsumieren,
genau,
damit wir das System, diese Sozialversicherung aufrechterhalten können. Und zum Schluss könnte sich das schon herausstellen, dass die SPD als moderierende Kraft in der Mitte in 4 Jahren Legitimationsprobleme hat, weil sie eigentlich immer alles torpediert, was fundamental verändert werden müsste.
Mhm.
Nämlich die Tatsache, weniger zu arbeiten, nämlich die Tatsache, weniger Energie zu verbrauchen.
Mhm.
Und das geht eben nicht zusammen mit dem, was eigentlich jetzt nötig ist.
Mhm.
Also,
ja, aber die alte SPD früher, ganz früher war die mal für die 35-Stunden-Woche und so. Also darauf könnte man ja schon mal wieder zurückkommen. Da wäre ein erster Schritt ja erreicht.
Ja, leider waren es nur die Linken, die quasi Arbeitszeitverkürzung gefordert haben und die haben ja nur leider keine Chance, da noch was mitzureden. Dass die FDP nicht auf solche Ideen kommt, glaube ich, ist
ja, hätte ich schon noch mal einen Trick.
Okay.
Man muss einfach die Arbeitszeiten flexibilisieren, noch stärker flexibilisieren. Und das wird die FDP mitmachen.
Oh, dann hast du aber wieder von der SPD und zwar von den Gewerkschaften, die ja dann wieder den Arbeitnehmerschutz unterhöhlt fühlen. Ja, wenn man nämlich.
Ah,
also da,
hier hätte ich auch was. Es wird flexibilisiert, aber es gibt einen Deckel.
Oh, okay. Vielleicht sollten wir dich dann auch irgendwie reinbringen ins Kanzleramt für die nächsten.
Ja, also ich hätte da verschiedene Vorschläge. Die einen flexibilisieren, die anderen deckeln. Und dann hat man das.
Vorschläge haben wir tatsächlich auch.
Mhm.
Ja, also,
bitte, leg los.
Wir hatten jetzt schon relativ viel diskutiert zum Thema, was passieren wird, was eigentlich nicht passieren wird, was eigentlich altpolitischer Habitus ist und was jetzt öffentlich passieren muss. Und ich glaube, es ist jetzt, wo die Sondierungen zu einem Ende kommen, jetzt gerade sitzen, wo die Generalsekretäre jeweils und dann nochmal später zusammen, um dieses Sondierungspapier quasi zu finalisieren, was morgen dann vorgestellt werden soll, aufgrund dessen man Koalitionsverhandlungen beginnt. Wenn wir jetzt nochmal kurz rekapitulieren, was Koalitionsverhandlungen sind, im Prinzip ist es ja nur nochmal, man setzt das eigene Wahlprogramm nochmal auf Null, guckt, was ist für die eigene Basis, was ist für die eigene Überzeugung, was ist für den eigenen Wiederwähleffekt das Effektivste. Und dann schaut man, dass man die eigene Position gewinnbringend in ein gemeinsames Dokument verfasst, was man dann unterschreibt von allen drei Koalitionspartnern und das bildet dann die Grundlage der Regierungsarbeit. Vielleicht spannenderweise, ein Koalitionsvertrag ist nicht bindend. War es nie und wird es nie sein.
Ja.
Das heißt, Regierungen können trotzdem immer noch das machen, was sie machen wollen oder quasi was vielleicht im Hintertürchen beabredet wird. Es ist nur ein Stück weit eine Legitimation, aber sie ist nicht bindend, sie ist nicht verpflichtend.
Ja. Na gut, es gibt den Koalitionsausschuss, wo man dann strittige Fragen diskutiert.
Richtig.
Da geht es ja vor allem darum, dafür zu sorgen, dass die Koalition nicht auseinanderbricht. Aber wenn das gelingt, dann kann man sicherlich aus Regierung noch alles mögliche andere machen. Genau.
Genau. Und nichtsdestotrotz ist es, und genau, also er ist trotzdem nicht von der Hand zu weisen. Ich wollte quasi im zweiten Argument jetzt vorweggreifen und wollte sagen, dass sich bei diesen unterschiedlichen Herausforderungen, die in den nächsten Jahren passieren werden, geht es natürlich darum, sich am Koalitionsvertrag abzuarbeiten, weil das legitimiert dieses Bündnis, das legitimiert das Wahlergebnis meines Erachtens und deswegen ist auch entscheidend, was drinsteht in den zukünftigen Koalitionsverhandlungen. Und da sitzen wir oder jetzt gerade auch als Bewegung, auch als Klimaliste natürlich nochmal und überlegen, an welcher Stelle müssen wir und können wir hier Einfluss nehmen. Zum einen sitzen Extinction Rebellion ja nächste Woche, kommen sie nach Berlin und begleiten die Koalitionsverhandlungen, wollen quasi mit täglichen Protesten darauf aufmerksam machen, das Klima entscheidend zu berücksichtigen. Und auch wir als Klimaliste, beziehungsweise ich persönlich, habe natürlich auch noch Dinge, die dringend und unbedingt berücksichtigt werden müssen. Und wenn wir sie nicht aussprechen, ja, dann hört sie auch niemand.
Ja.
Deswegen ist es schon wichtig, dass wir sie schon mal veröffentlichen.
Ja.
Und Das sind im Wesentlichen neben der natürlich generellen Forderung, dass Koalitionsverhandlungen öffentlich stattfinden müssen, also wirklich öffentlich einsehbar, was diskutiert und was vereinbart wird und nicht nur das fertige Ding präsentiert wird, brauchen wir natürlich trotzdem noch ganz viele Dinge. Und die sind eigentlich genau das, was wir jetzt schon seit so vielen Folgen besprechen, aber trotzdem nochmal so ein bisschen kondensiert. Also das Allerwichtigste aus meiner Perspektive ist, dass wir relativ schnell an ein Gesetz kommen, an eine ausformulierte, fundamentale Anerkenntnis, dass die Klimakatastrophe die schwerste Herausforderung der Menschheit als Ganzes ist und alle zukünftigen Entscheidungen und Prozesse die Klimakatastrophe als Handlungsgrundlage konsequent mit einbeziehen. Ja, es gab es schon mal so eine Art von Klimanotstand, hatten wir ja schon mal diskutiert, der allerdings auch nicht sehr viel Handlung quasi zur Handlung verführt hat, sondern der dann ein bisschen versandet ist. Und hier muss jede zukünftige Regierung muss weit mehr als diesen Klimanotstand quasi anerkennen. Sie muss anerkennen, dass alle Entscheidungen eine fundamentale zukünftige Entscheidung oder zukünftige Auswirkung auf das Klima haben und muss die bei jeder Gesetzesentwurfs Prozedur quasi mit einbeziehen. Ist enorm wichtig und nur wenn das im Koalitionsvertrag drin steht, können wir auch sicher sein, dass das Klima adäquat berücksichtigt wird. Das ist, glaube ich, die erste Forderung. Die zweite Forderung ist natürlich dann auch anzuerkennen, und das wurde ja gerade in dem Wahlkampf enorm runtergespielt und wurde überhaupt nicht thematisiert, ist, dass Deutschland ja auch eine historische Verantwortung hat beim CO2-Ausstoß. Also Deutschland muss natürlich auch seine globalen CO2-Emissionen historisch anerkennen, um damit quasi erstmal geeignete Kompensationslösungen für die globale Klimagerechtigkeit überhaupt zu entwickeln. Ja, wir hatten ja auch diskutiert, was bedeutet denn lokale Klimapolitik hier für Länder des globalen Südens beispielsweise. Ja, die CDU mit ihrem, wenn wir uns noch daran erinnern, mit ihrem Kolonialismus 2.0, ja, CO2-Technologien ins Ausland verkaufen und dann hier die Emissionen gut schreiben.
Ja, ja, das und geht natürlich nicht. Ja.
Da muss ein fundamental anderes Verständnis, das ist eine zentrale Forderung und diese globale Klimagerechtigkeit muss in einen deutschen Koalitionsvertrag. Wenn wir hier weiter nur lokal oder ja, lokal Deutschland quasi als Akteur sehen, dann nimmt uns niemand ernst und dann können wir vor allen Dingen auch international unsere Ziele nicht erreichen und wir werden kein Vorbild sein. Das ist die zweite große Herausforderung, die zweite große Forderung. Also global Klimagerechtigkeit herstellen und lokale Verantwortung anerkennen, dass wir halt historisch auf Platz 4 der weltweit stärksten Verschmutzer sind und wir jetzt, wenn wir Klimaneutralität 2045 oder noch früher idealerweise erreichen wollen, müssen wir jetzt sofort aufhören und das ist unsere Verantwortung. Der dritte Punkt, und den hattest du tatsächlich auch schon angesprochen, ist, wir müssen sofort jetzt, und das ist eine zentrale Herausforderung im Koalitionsvertrag, Kohleausstieg, sofort, so schnell wie möglich, 2030 spätestens. Wir müssen Klimaneutralität bis 2035 muss ein Ziel dieser Koalition werden, weil wenn das jetzt diese Koalition nicht auf 2035 sich festlegt, dann werden die nächsten Generationen leiden. Ja? Dann wird die Art und Weise, die Gesetze, die jetzt getroffen werden, werden alle vom Bundesverfassungsgericht landen und werden alle als nicht ausreichend bewertet werden.
Ja.
Fundamental. Kohleausstieg spätestens 2030. Insgesamt alle fossilen Energieträger sofort, also die Investitionen in fossile Energieträger, insbesondere auch Erdgas, muss kritisch hinterfragt werden. Das kann der Bau und die Inbetriebnahme neuer Kraftwerke kann mit den Gesetzen nicht mehr vereinbar sein. Das geht nicht. Das muss im Koalitionsvertrag stehen. Das muss eine fundamentale Grundlage aufgrund der Zukunft der Arbeit der Zukunft sein.
Ja, klar. Ja. Sofort, das ist sicherlich nachvollziehbar und das müssen auch eigentlich alle sehen, dass man nicht länger warten darf.
Ja.
Und ich finde auch 2030, meine, was spricht dafür, so lange das noch zu betreiben? Der einzige Grund ist doch, dass man sonst die Versorgung nicht sicherstellen kann. Und es ist doch nachweislich, dass man das kann. Also muss man doch früher raus.
Ja. Ich meine, ja. Ja. Und besser jetzt loslegen, ne, als ja, dass man sich noch mit solchen Hiobsbotschaften ja, weiter beschäftigen muss. Ja. Dann haben wir viertens aufgeschrieben, dass wir, was wir ja schon diskutiert haben, den CO2-Preis als marktradikale Korrektur, dass das vielleicht nur eine Variante, also es ist nur eine Variante, wie, auch wenn von der FDP bevorzugt, aber wir müssen sämtliche Bremsen effektiv jetzt nutzen. Und das muss natürlich auch ordnungspolitisch passieren. Ja, wir brauchen ein klares Restbudget für alle Sektoren und Verminderungsziele pro Jahr in allen Sektoren und zwar mit harten Sanktionen, wenn das nicht geschafft wird.
Ja.
Ja, harte Sanktionen und natürlich aber auch entscheidende Anreize, also entscheidende positive Aspekte. Hier den Spezialfonds, von dem du gesprochen hast, der kann da auf jeden Fall hilfreich sein. Aber es muss klar sein, wir reduzieren bis 2035 in jedem Bereich Deutschlands, in jedem Bereich Europas so und so viel Millionen Tonnen CO2-Äquivalent, damit wir zum Schluss wirklich bei dem Ergebnis landen, bei dem wir landen. Das muss jetzt besprochen werden. Ja?
Genau.
Die klaren Restbudgets und dann als im Tandem mit den CO2-Preisen. Nur so kann das wirklich funktionieren, dass man wirklich wie am Fahrrad, ja, du hast ja zwei voneinander unabhängige Bremssysteme, damit du auch wirklich zum Stehen kommst.
Ja, und die müssen beide betätigt werden.
Die müssen beide betätigt werden, damit du auch wirklich, damit, weil wir rasen gerade mit voller Kraft auf diese Mauer zu, ja?
Ja.
Und wir müssen das irgendwie hinkriegen. Okay. Ja, fünftens, wir müssen auch, das, da wird sich die FDP und natürlich auch die Grünen sehr, sehr schwer tun, die Grenzen der planetaren Leistungsfähigkeit anerkennen. Also den Earth Overshoot Day, der wir ja jedes Jahr ein bisschen früher feiern. Ich glaube, dieses Jahr war im August, Mitte August schon. Ja. Die Abhängigkeit unserer Systeme von Wirtschaftswachstum und damit einhergehend Konsum und Verbrauch. Wir müssen das drastisch reduzieren, weil wir ja aufgrund, Wir verbrauchen ja jetzt die Ressourcen zum einen für die Länder des globalen Südens, die einen geringeren Lebensstandard haben, aber aufgrund auch von zukünftigen Generationen, die dann eben mit viel weniger zu tun haben. Also es wird eine entscheidende Herausforderung im Koalitionsvertrag oder auch im Denken der Menschen festzustellen, der Planet hat planetare Grenzen, die können wir nicht überschreiten, ansonsten zerstören wir unsere Lebensgrundlagen. Das muss, da gehört natürlich an Biodiversität da rein, da gehört dann quasi Landwirtschaft mit, ganz viele Dinge gehören mit rein, auch Plastikverbot und so weiter. Aber das muss anerkannt werden. Das, solange die FDP noch glaubt, dass nur endloses Wachstum die Lösung der Probleme sei, sehen wir uns definitiv mit Krisen.
Da kommst du aber an die DNA der FDP und auch der SPD. Ich glaube, dass da vielleicht sogar die SPD noch die größere Hürde hat. Denn denen kannst du das nicht beibringen mit den Grenzen des Wachstums.
Ja,
das ist doch, ich meine, die Partei ist basiert darauf.
Ja.
Ne? Da geht es doch darum, dass eben alle Anteil haben sollen.
Also da, ich glaube, da wird ein großes Spannungsfeld. Aber wenn es eben nicht anerkannt wird, wenn wir nicht anerkennen, dass der Planet Grenzen hat der Leistungsfähigkeit, dann sehe ich hier die Lichter ausgehen.
Ja, genau. Ja, nee, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Also das ist auch so ein bisschen der zentrale Knackpunkt. Denn der erste Punkt, den du genannt hast, dass das Klima im Vordergrund stehen muss, das werden auch alle sagen und das wird sich auch im Koalitionsvertrag irgendwie herauslesen lassen. Das mit der globalen Verantwortung, ja, ich glaube, das wird man auch sehen. Das wird da auch drin stehen. Und ist es mit der globalen Verantwortung immer so eine Sache, das ist ja auch vor allen Dingen ein Lippenbekenntnis. Ja. Dass sofort gehandelt werden muss, da ist schon, also das wird da auch drin stehen, aber das sofort ist immer dehnbar. Du sagst ja selber schon 2030 und ach, dann kommen nochmal 2 Jahre drauf. Also da habe ich, sagen wir mal so, ich denke, dass wir drinstehen, wird aber dann verwässert sein. Dass CO2-Preis und Ordnungspolitik eine Rolle spielen müssen, ist, glaube ich, auch konsensfähig. Selbst bei der FDP wird man das machen müssen. Man muss ja den anderen entgegenkommen. Aber den Grenzen des Wachstums, also im Grunde jetzt drei Parteien, die das nicht wollen. Bei den Grünen vielleicht noch am meisten, aber die denken dann auch, ja, Green New Deal, da haben wir das Wachstum ja doch. Oder grünes Wachstum, was auch immer. Aber die sind vielleicht noch am ehesten empfänglich. Bei der FDP ist es, und bei der SPD ist das Wachstum Teil der DNA. Also da.
Ja. Und trotzdem möchte ich behaupten, es gibt noch einen kleinen Hakenschlag, ja, und zwar in Punkt 6, wie sich die FDP dann auch noch dazu positionieren kann.
Jetzt bin ich gespannt.
Und zwar irgendwann, meines Erachtens, wir hatten ja schon mal die Auswirkungen diskutiert, aber in den nächsten Jahren wird immer deutlicher, dass Veränderungen passieren müssen. Und plötzlich wird die FDP die sein, die sich gegen die Veränderung stellt, weil sie den Status quo aufrechterhalten will. Und zwar zugunsten einer fossilen Wachstumspolitik. Also wir können, eine potenzielle Gefahr für die FDP, für ihre DNA wird sein, dass genau diese Diskussion aufkommt. Ja, wer profitiert denn von fossiler Infrastruktur? Wer hat denn da die, im Prinzip noch die eigentlichen Verhinderungen? Die FDP muss sich gefallen lassen, in der zukünftigen Regierung nicht die Verhinderer zu sein. Ja, also quasi die Dinge eben nicht progressiv angehen. Wenn sich jetzt diese Regierung so profilieren kann, dass sie jetzt diese Veränderung wirklich angeht, dann ist die FDP die da noch am konservativsten ist, weil sie eben die Veränderung nicht akzeptiert. Aber meines Erachtens, das hatte ja die Linke schon versucht. Die Linke hatte ja schon versucht, die sozialökologische Transformation als linke Veränderung quasi voranzutreiben, dass alle Menschen halt quasi in einer Art von Gemeinschaft zusammenkommen. Und hier wird eine große Herausforderung sein, weil die Klimakrise dieser Treiber ist. Also die Klimakrise wird diese sozial-ökologische Transformation weiter vorantreiben. Das passiert meines Erachtens automatisch. Die Menschen fragen, wo bleibe ich denn jetzt mit meinem Energiepreis, mit meinem Benzinpreis, mit dem, dass ich mir jetzt meine Reisen vielleicht gar nicht mehr leisten kann und so weiter. Und hier wird es für die kommende Regierung entscheidend, eben von der Argumentation Klimaschutz gegen soziale Gerechtigkeit, immer diese zwei Dinge auseinander auszuspielen. Es ist ganz wichtig, dass die drei Parteien damit übereinstimmen, dass das eben kein Spannungsfeld mehr sein kann, sondern dass die Veränderung der Transformation den Klimaschutz nicht gegen soziale Gerechtigkeit ausspielen kann, sondern dass das immer zusammen gedacht werden muss. Und da sehe ich das dann schon wieder kommen, weil die FDP war ja nicht gegen das Klimageld. Die FDP war ja nicht dagegen, bestimmte Zahlungen, die von CO2-intensiven Industrien geleistet werden, an die Menschen weiterzugeben. Ja, die Art und Weise, wie sie es macht, ist natürlich verhandelbar. Aber hier behaupte ich, dass sich die FDP, wenn sie es denn dann korrekt anstellt, im Prinzip die Transformation mit begleiten kann, wenn sie nicht Gefahr laufen will, dass sie dann als Verhinderer dastehen. Aber sie muss anerkannt werden. Also es darf keine entweder Klimaschutz und oder soziale Gerechtigkeit. Die Frage darf nicht aufkommen. Entscheidend. Ja. Weil ansonsten spielt sie immer die Leute gegeneinander aus und dann Und die siebte und tatsächlich auch wichtigste Frage, um Druck reinzubringen, ist natürlich, dass wir Mitbestimmung drastisch ausbauen müssen. Also es muss im Koalitionsvertrag drinstehen, dass ich sag mal, wir haben uns als wir jetzt vor 16 Jahren mit Angela Merkel quasi arrangiert haben, auch irgendwo in ein System arrangiert, was Mutti, ja, haben wir auch schon diskutiert, Mutti entscheidet für uns, Mutti macht und es wird schon irgendwie gut gehen. Ja. Aber in den letzten 16 Jahren, spätestens mit dem Aufkommen der Social-Media-Netzwerke, man muss sich ja vorstellen, ja, als Angela Merkel Kanzlerin wurde, gab es Facebook noch nicht oder war Facebook noch so klein, dass es keine Rolle spielte. Kein Twitter, kein Social-Media, so wie wir es heute kennen, spielte keine Rolle. Und mittlerweile sind die Informationsströme und die Akkumulation die Diskussion so stark differenziert, dass es heute gar nicht mehr möglich ist, erstens über eine Partei einen Volkswillen abzubilden, aber zweitens auch noch dieses alte politische System, wie drei Menschen unterhalten sich in einem Raum, wie sie drei Deutschland gestalten wollen in den nächsten 4 Jahren, allumfassend zu bewerten. Auch im Hinblick auf die kommenden Herausforderungen.
Ja, ja.
Das heißt, wir brauchen viel mehr Mitbestimmung, viel mehr alternative Stimmen, alternative Ideen, wie bestimmte Dinge realisiert werden. Ja? Also, und hier muss die nächste Bundesregierung enorm zulegen, solche Sachen zu ermöglichen, meines Erachtens.
Ja.
Also Bürgerräte, Evaluation neuer demokratischer Partizipation, ja, Wahlalter hatten wir schon besprochen, Ersatzalter. Und nur wenn möglichst alle Menschen mit einbezogen werden, dann schaffen wir diese Herausforderung.
Mhm.
Das ist eine zentrale Herausforderung und die muss auf jeden Fall im Koalitionsvertrag anerkannt werden, dass man solche Elemente stärkt.
Mhm. Ja. Das wäre natürlich jetzt auch mal eine Chance, tatsächlich auch nochmal nachzudenken über die Wahlreform, dass man da auch nochmal weiterkommt. Denn der große Bundestag ist auch aus klimapolitischer Sicht eher unpassend.
Ja, absolut.
Mhm.
Also ist große Herausforderung, mal so.
Ja. Ja. Ja, das stimmt. Also das ist sicherlich. Na, ich glaube sogar der letzte Punkt lässt sich verwirklichen, denn da gibt es in allen drei Parteien ein gewisses Interesse. Und da wird sicherlich was passieren. Also da bin ich schon recht sicher.
Ich habe noch ein bisschen die Befürchtung, dass das aufgrund der fehlenden Präsenz in den letzten Wochen, also davor natürlich starke Präsenz, aber jetzt gerade in den letzten 1-2 Wochen wird Bürgerbeteiligung nicht so stark diskutiert.
Mhm.
Und ich hoffe, dass das nicht so, dass das dann nicht runterfällt aufgrund von anderen Sachen, die da präferiert werden, sondern dass wir schon ein starkes, ich weiß nicht, ob es ein Komitee wäre oder eine Art von Arbeitsgruppe, die sich aktiv mit solchen Sachen auseinandersetzt, was man denn da machen könnte. Denn wir mit der Klimaliste, wir haben tatsächlich auch eine sehr interessante Wahrnehmung des Systems erreicht. Ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, dass in der Berliner Wahl die Freien Wähler plötzlich im AGH mit 3% auftauchten, also in der Umfrage.
Mhm.
Und im Realen waren es dann nur 0,8%. Und das ist ja dann schon eine entscheidende Differenz, gerade so bei kleinen Parteien. Und dann haben wir uns das System mal ein bisschen angeguckt, warum tauchen eigentlich so Kleinparteien überhaupt nicht auf? Ja, also vielleicht generell nur die Idee, wenn wir in einer diversifizierten politischen Welt unterschiedliche Meinungen darstellen wollen und vertreten wollen, dann brauchen wir eine neue Form von Sichtbarkeit im politischen System. Und meines Erachtens gehören da auch Kleinparteien dazu. Deswegen sollte man grundsätzlich über solche Sachen wie 5%-Hürde und wer darf alles wählen und so weiter alles nachdenken. Aber da gibt es natürlich noch viel mehr grundsätzliche Probleme, wie zum Beispiel die Tatsache, dass die Grundlage von den meisten Umfrageinstituten sind telefonische Wahlen.
Ja, klar. Und das ist ein Nachteil, für die kleinen Parteien auch.
Das ist, genau, und der ist sogar deswegen fundamental, weil es gibt zwei entscheidende Punkte. Zum einen, Millennials und junge Generationen, die sehen ein Festnetztelefon nicht mehr als gegeben an.
Mhm.
Da ist eine signifikant geringere Rate an Festnetztelefonen unter Menschen mit in der jungen Generation. Die haben alle Mobiltelefone und nicht Festnetztelefone. Das Problem bei Mobiltelefonen und Umfrageinstituten ist, dass Mobilfunknummern in der Regel nicht einem bestimmten Ort zugeordnet werden können und deswegen nicht so beliebt sind, weil die aufwendiger sind in der Umfragegestaltung.
Ja. Ja.
Deswegen rufen die Leute weiterhin Festnetztelefone an. So, und dann sagen jetzt die Umfrageinstitute, wir sind doch aber trotzdem valide, wir sind doch quasi repräsentativ. Ja, repräsentativ hinsichtlich der demografischer festen Merkmale, ne? Alter, Berufsstand, Geschlecht und die viele Sachen waren noch dabei. Aber wie lange man telefoniert, um einen jungen Menschen an die Strippe zu kriegen im Festnetz, um dann die Repräsentanz abzubilden, steht ja in der Umfrage nicht.
Hm.
Also, während die Millennials weniger Festnetz telefonieren und selbst wenn, ja, eine schöne Anekdote, da ist dann, da kommt dann auf dem Festnetztelefon oder auf dem Handy mal eine unbekannte Rufnummer, gehen die Leute dann da ran.
Ja,
die gehen dann nicht an. Ja.
Und ich bin kein Millennial.
Und das heißt, es dauert signifikant länger, bis man in der Altersgruppe, in der jungen Altersgruppe, die relevanten Anteile eingeholt, die relevanten Umfragen. Und wer geht denn noch ans Festnetztelefon? Ja, das sind dann eher Menschen, die von ihren Eltern gelernt haben, dass es okay ist, ein Festnetztelefon zu haben. Dass es dann eher okay ist. Das ist jetzt, ich lehne mich ein bisschen aus dem Fenster. Aus okay ist noch mit Festnetztelefon zu telefonieren. Aber es gibt meines Erachtens einen hohen Anteil an relativ Konservativen im jungen Alter. Mhm. Und deswegen, weil eben solche Telefonanrufe stattfinden, lassen sich relativ konservative Parteien besser über Festnetztelefonumfragen abbilden, als über als progressive Kräfte, weil man die eben nicht an die Strippe kriegt.
Mhm.
Ja, und das ist ein fundamentales Problem bei den Wahlumfragen, dass bestimmte Strömungen einfach nicht sichtbar sind. Und wenn die Menschen dann nicht sehen. Sichtbar,
das ist dann wieder die self-fulfilling prophecy. Sie
genau.
Werden nicht gesehen und werden dann auch nicht gewählt. Ja.
Und dazu kommt noch, dass das Umfragedesign der Standardinstitute, und wir haben es tatsächlich mehrfach festgestellt, also quasi von verschiedenen Umfrageinstituten eingeholt, die fragen dann, wenn nächste Woche Bundestagswahl ist, wählen Sie dann die CDU oder die SPD oder die FDP oder die Linken oder die Grünen oder die AfD?
Ja.
Also, dass diese.
Oder eine andere eventuell. Ja. Ne? Oder genau. Keine Angabe. Und es wird halt dann nicht richtig erfasst.
Richtig, genau. Also es findet quasi so eine Form von Framing schon statt, dass bestimmte Inhalte einfach ausgeblendet werden und man nicht mehr das Gefühl hat, berücksichtigt zu werden. Also das hat natürlich Sinn, wenn man Umfragen effizient durchführen will, ja, wenn man seinen Telefonisten quasi nicht so viel Zeit mit einer Person verschwenden lassen will.
Mhm.
Aber ist natürlich für den Demokratieeffekt tödlich, ja, wenn keine Sichtbarkeit existiert.
Mhm.
Und wir haben das tatsächlich sehr häufig gesehen, dass wir auch in der öffentlichen Wahrnehmung trotz alledem nicht stattfanden, ja, trotz vieler Poster, trotz vieler.
Mhm.
Ja. Und dass man dann quasi natürlich, wenn man junge Leute erreicht und dann ist die FDP dann halt schon da, weil sie ihre tollen Kampagnen gefahren hat, ja, dann hat man auch da eine deutlich verstärkte Position zugunsten der FDP.
Ja.
Und auch da muss man natürlich irgendwann mal ran, aus das System sich mal angucken, wie wird eigentlich Öffentlichkeit geschaffen und wie schaffen es eigentlich Ideen, sich im politischen Prozess zu etablieren. Ja? Also wie können, und das hatten wir glaube ich auch schon oft diskutiert, wie können eigentlich dieselben alten Köpfe plötzlich für neue Ideen quasi, wie können die umsetzen? Wie können eigentlich Parteien mit einem festgefügten Selbstverständnis, mit einer Selbstlegitimation über ihren eigenen Schatten springen und Dinge plötzlich realisieren, die nötig sind, aber die sie quasi ad absurdum führen.
Naja, aber man sieht ja, dass es funktioniert. Ich meine, selbst Scholz hat am Ende sich als Klimakanzler bezeichnet. Ne? Also da sieht man ja, dass es auf der Ebene der Ideen durchaus möglich ist, Sachen voranzubringen.
Also meinst du, erstmal kommt die Betitelung und dann kommt die Aktivität hinten dran?
Ja gut, welche Aktivitäten folgen, da bin ich eher pessimistisch, aber die Idee, dass Klima jetzt wichtig ist, die ist ja angekommen. Sonst hätte er sie ja nicht sich plakatieren lassen.
Ja, aber er erzählt Klima. Ja auch, dass er sagt ja auch, dass Klima angekommen ist, aber Kohleausstieg 2038 dafür ausreichend ist.
Ja, natürlich, das ist ja das Schlimme.
Ja.
Na, nur, also ich bin ja schon mal froh, wenn die Idee da ist. Na?
Ja,
dann
andere weitermachen.
Kann man, wenn die nicht da wäre, wäre es ja noch schwieriger.
Ja. Aber was wäre, ich habe natürlich jetzt dann im Nachgang natürlich gesammelt, neben den BürgerInnenräten als Teil der Mitbestimmung, die ich absolut befürworte. Ja, ich möchte gerne sowohl BürgerInnenräte auf horizontaler als auch auf vertikaler Ebene. Horizontal im Sinne von Querschnitt. Themen quasi beratend, allerdings auch auf horizontaler Ebene auf vertikaler Ebene quasi in die einzelnen Kreise oder die einzelnen Entscheidungsebenen heruntergebrochen. Ja. Es soll sowohl BürgerInnenräte auf lokaler, kommunaler Ebene als auch auf Bundesebene geben, die sich miteinander quasi austauschen, befruchten und quasi als Korrektiv und als zusätzlicher Impulsgeber dann quasi etablieren können. Aber du hast ja gesagt, du hast ja noch viel mehr auch nach den Piraten quasi schon darüber nachgedacht.
Ja. Also wie gesagt, Bürgerräte sind sicherlich ein wichtiger Punkt, was angegangen werden muss. Das hattest du auch schon genannt, das Wahlalter muss angegangen werden. Dann natürlich auch die vielleicht Aufhebung der 5%-Hürde. Wenn man bei irgendeiner Hürde bleibt, ist die Frage mit der Ersatzstimme
wichtig.
Ja. Und wenn man jetzt ein bisschen weiter in Richtung liquide Demokratie geht, ist natürlich die Frage, ob man nicht vielleicht immer eine Ersatzstimme braucht oder ob man nicht grundsätzlich mit Präferenzwahl arbeiten sollte, wo man eben nicht sagt, hier der eine oder die eine Partei ist es, sondern wir ranken die Parteien und dann wird das Ranking berücksichtigt. Also da gibt es ja alte Studien, also schon aus den Anfängen der Demokratie, also der berühmte französische Mathematiker Condorcet, nachdem das ja auch benannt ist, das Condorcet-Paradoxon und so, dass man bei der Präferenzwahl dieselbe Präferenz vorne und hinten finden kann und so. Aber zu der Zeit, ich meine, Condorcet hat eben nach der Französischen Revolution sehr viel über Wahlsysteme nachgedacht und eben festgestellt, und zwar beweisbar festgestellt, dass ein Präferenzsystem einfach besser ist, beziehungsweise die Wünsche der Einzelnen besser in repräsentiert werden, wenn man halt Präferenzwahl macht.
Wie würde es aussehen? Also wenn ich jetzt quasi ins Wahllokal gehe und einen Schein sehe, was würde dann da draufstehen?
Ja, man müsste es natürlich möglichst einfach machen. Das ist jetzt, da sind wir jetzt natürlich bei dem Punkt, wie es vielleicht bei der Liquid Democracy in der Piratenpartei vielleicht schief gelaufen ist. Das muss sehr einfach gehandhabt werden. Ich denke, man muss dann in einem Wahllokal vielleicht einfach durchnummerieren. Also bester Vorschlag, zweitbester Vorschlag und so weiter.
Okay.
Und das dann auf diese Weise gehandelt wird. Aber Präferenzwahlsysteme sind natürlich jetzt bei Personen gut. Ja, also Wahl durch Zustimmung würde man da machen, bei Personen muss man vielleicht nicht bis zur Präsenzwahl gehen. Die Personenwahl sollte man vielleicht nur die Einzelwahl in eine Wahl durch Zustimmung ersetzen. Präferenzwahl ist vor allen Dingen bei Sachfragen wichtig und da sollte man eben gucken, ob man nicht tatsächlich, gerade wenn man das mit Bürgerräten flankiert, ob man nicht tatsächlich mehr Elemente einer direkten Demokratie hat, aber nicht in die direkte Demokratie, wo hinterher nur ein Ja-Nein abgestimmt wird, sondern bei der eben auch schon Texte gemeinsam entwickelt werden.
Mhm.
Und das könnte man in einem Verhältnis mit Bürgerräten zusammen sicherlich hinbekommen. Aber wir haben die technischen Mittel. Ich meine, wir schreiben seit 2003 zusammen Enzyklopädien und das funktioniert. Dann ist es auch möglich, politische Programme oder sogar Gesetze kollaborativ zu verfassen. Und das muss natürlich integriert werden in so ein Gesamtsystem, wo man tatsächlich sowas hat wie Bürgerräte, wo man vielleicht tatsächlich auch einen parlamentarischen Anteil hat, wo man die Möglichkeit hat, Gesetze kollaborativ zu verfassen und wo man dann vielleicht auch eine Abstimmung hat, tatsächlich auch im Sinne eines Volksentscheids, der eben auf Präferenzen basiert. Und dann kann man sehr viele Dinge machen, die man bisher nicht machen konnte, denn sagen wir mal umgekehrt, es klingt jetzt alles ein bisschen exotisch und utopisch, aber im Grunde ist es das ja gar nicht. Denn auch jetzt werden ja Gesetzestexte nicht im Parlament gemacht, sondern die werden vorbereitet, da schreiben andere und zwar unter Umständen sehr viele Leute mit, zum Teil Lobbyisten und so. Und das muss man auf eine breitere Basis setzen. Also die Entwürfe, über die das Parlament hinterher abstimmt, sollten nicht nur von irgendwelchen Luministen gemacht werden, sondern eben auf eine größere Basis gestellt. Mhm. Also sozusagen, anstatt zu sagen, Lobbying verbieten wir, machen wir Lobbying im großen Stil, wo alle möglichen Leute mit
Regeln fürs Lobbying. Ne?
Ja, Regeln fürs Lobbying. Auch das wäre durchsetzbar in der derzeitigen Konstellation. Und dann wäre man schon viel weiter. Ich denke, man muss dann mit kleinen Schritten arbeiten, denn morgen Liquid Democracy einzuführen wird nicht gelingen. Aber man kann eben viele kleine Schritte unternehmen, bei der man die Sache schon verbessert. Also zum Beispiel schon beim Wahlalter angefangen. Ja?
Dass man Menschen wählt, die quasi, also dass auch Menschen wählen können, die in einem Ort über einen bestimmten Zeitraum leben, ja, egal ob die EU oder die Deutschlandbürger sind oder Bürgerin, dass da quasi das Wahlrecht ausgeweitet wird. Mhm. Und gerade bei deiner, bei dem Wahlzettel und bei der quasi erste Präferenz, zweite Präferenz, ich fände es eigentlich auch schon mal spannend und ich weiß gar nicht, was das Problem sein soll, einfach mal die Wahlzettelpositionierung per Losentscheid zu vergeben. Mhm. Wie viel Menschen machen sich das denn einfach und machen quasi ein Kreuz direkt bei der ersten, der ersten Zeile.
Ja, ja, das oder, ist bekannt, dass das passiert. Da gibt es ja auch Untersuchungen dazu. Ja.
Und da einfach zu sagen, wir machen die bestmögliche Lösung ist, die, dass keine Partei ein Anrecht hat, möglichst weit oben zu stehen, sondern wir versuchen verschiedene Methoden zu entwickeln, wie wir das alles mal durchrotieren. Innerhalb eines Wahlbezirks auch gerne, dass die Leute sich aktiv damit auseinandersetzen, wo sie ihr Kreuz machen, würde meines Erachtens schon zu großen Veränderungen führen. Weil man sich eben nicht mehr in dieses gemachte Bett setzen kann oder legen kann, dass wir sind sowieso ganz oben und deswegen haben wir eine höhere Präferenz, dass die Leute uns wählen. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das unpopulär ist oder ob das mit deiner Präferenzwahl in irgendeiner Form übereinstimmt, aber ich habe mir häufig gedacht, in diesen Wahlen, mein grundsätzliches Problem ist immer noch diese Volkspartei, die versucht, den Mehrheitswillen abzubilden, indem sie alle möglichen Strömungen irgendwie versucht einzubinden. Mhm. Macht es nicht viel mehr Sinn, wenn wir uns zukünftig kleinschrittigere Wahlen vornehmen, also quasi Themenwahlen? Ein größtes Problem, was ich im Augenblick habe, ist, in der Koalitionsverhandlung wird Thema X aus dem Bereich, was weiß ich, Verkehr, denn wir mit Thema Y verhandelt aus dem Bereich Gesundheit. Und dann sagt er, wenn ihr das nehmt, dann kriegen wir aber das. Und dann werden zwei Dinge, die eigentlich miteinander nichts zu tun haben und nicht miteinander verhandelt werden könnten, werden trotzdem zur Grundlage des Koalitionsvertrags. Ja. Und um das zu verhindern, dass eben nur noch themenspezifisch argumentiert und diskutiert wird. Also Argumente sollen ja weiter diskutiert werden, keine Frage. Aber dass wir zukünftig sagen, wir wählen jetzt im Herbst nicht mal die Bundesregierung, sondern wir wählen nur den Aspekt, der sich um die Klimapolitik der nächsten vier Jahre kümmert. Mhm. Und dann können die Parteien auch schon konkrete Klimavorschläge machen oder Gesetzesvorhaben und lassen sich dann darauf festnageln, auf das, was sie dann zur Wahl stellen. Und das würde dann auch diese Taktiererei und diese Positionierung, die im Vorfeld immer stattfindet, auf alle Bereiche, vielleicht wird es ein bisschen aufweichen und im nächsten Schritt natürlich nicht uneigennützig, gibt dann auch kleineren Parteien, die ein sehr hohes spezifisches Wissen in bestimmten Bereichen haben, durchaus eine Kapazität, da mitzureden. Mhm. Ja, lass mal bei den Piraten sagen, okay, wir sind jetzt die Digitalisierung quasi im Blut haben, dann sollen wir doch bei Digitalisierung, bei der künftigen Bundesregierung mitreden. Und dass wir dann sagen, wir haben nicht nur noch eine Bundestagswahl alle vier Jahre, sondern wir machen Themenwahlen, die müssten natürlich dann auch wieder im demokratischen Prozess legitimiert werden. Also es ist natürlich nicht einfach, aber es würde vielleicht so ein bisschen versuchen zu entzerren, dass man immer versucht, so eine Art von Block zu kreieren, die sich dann mit allen auseinandersetzen. Mhm. Da hatte ich tatsächlich häufig schon mal überlegt, ob das nicht eine bessere Variante wäre.
Ja, gut, das würde sich ja decken mit meiner Vorstellung der Verallgemeinerung des Lobbying. Mhm. Dass man halt tatsächlich sagt, hier nicht irgendwie nur Industrievertreter hinter verschlossenen Türen, sondern dass man wirklich sagt, hier, wir legen das groß an und viele Leute können mitschreiben.
Ja, und vor allen Dingen, ja, in dem Fall bei Klima wäre es natürlich super sinnvoll, wenn dann die Wissenschaft ihre Statements vorab angeben kann.
Ja, ja.
Und sagt, dann vor allen Dingen auch mal sagen kann, wenn ihr das jetzt so formuliert, dann ist das und das das Ergebnis.
Mhm.
Wollt ihr das dieses Ergebnis?
Ja.
Nee, nochmal ran da.
Mhm.
Ja,
mhm.
Absolut.
Ja, das muss sowieso geschehen. Das muss natürlich jetzt auch, da sind eigentlich auch wieder die Medien gefragt. Ich meine, wenn dann die Positionen aus der Koalitionsverhandlung kommen, dann muss das bewertet werden und dann muss natürlich auch müssen natürlich auch Wissenschaftler und andere sagen, hier, guckt mal, also das geht doch gar nicht, ne, was ihr da vorhabt.
Umso wichtiger nochmal zu sagen, dass die Koalitionsverhandlungen öffentlich sein müssen.
Ja, ja.
Ist wichtig, ist fundamental, dass das jetzt zukünftig passiert,
ja.
Um wirklich effektiv planen zu können.
Mhm. Ja, also da gibt es mit Sicherheit ganz viele Möglichkeiten auch jetzt schon, nur die müssen natürlich ausgebaut werden und das wird auch geschehen, denn ich meine, wir haben die sozialen Medien und so, es wird, die Leute wollen sich beteiligen und können das ja bis zu einem gewissen Grad auch, also sie können kollaborativ arbeiten, man kann sich abstimmen und das muss aber eine stärkere Rolle spielen. Also es bringt ja nichts, wenn man immer hergeht und die sozialen Medien verteufelt, sondern man sollte eben auch die Möglichkeiten nutzen. Das geht natürlich nicht immer. Ich denke, dass Facebook und Instagram vielleicht da nicht dazu geeignet sind, denn da geht es ja einmal natürlich um Werbung und wenn es um Werbung geht, geht es halt auch immer darum, Gefühle auf der Gefühlsebene emotional zu arbeiten und hier sind wir ja auf einer eher rationalen Ebene und es geht um Themen und das ist natürlich deutlich schwieriger, aber dennoch gibt es ja Beteiligungstools, also ich denke da vielleicht auch mehr so an Wikis und so, aber das muss natürlich dann auch entsprechend hergestellt werden. Das passiert ja nicht von selbst.
Das bleibt auf jeden Fall eine ziemlich große Herausforderung der Zivilgesellschaft in den nächsten 4 Jahren.
Ja.
Also wie die Zivilgesellschaft muss sich selbst fragen, wie wollen wir zukünftig im politischen Geschäft mitgestalten? Wie wollen wir solche Prozesse begleiten und unterstützen?
Genau.
Und deswegen ist es extrem wichtig, dass Bündnisse erhalten bleiben und dass wir quasi auch so eine Art außerparlamentarische Opposition irgendwie dann ein Stück weit trotzdem aktiv bleiben und unsere Ideen weiter verfolgen.
Ja. Was hast du persönlich vor in der Hinsicht?
Ich warte erstmal ab und schaue, was passiert. Ja, also der Wahlkampf, gerade die letzten Monate waren schon sehr, sehr anstrengend. Also es ist gerade aus persönlicher Sicht so die völlig fehlende Möglichkeit der Reflexion. Man musste immer nur nach vorne schauen und immer nur gucken, okay, wie funktioniert der nächste Tag, wie die nächste Woche. Aber es gab kaum Möglichkeiten zum Lernen und zur Selbstreflexion. Vieles, was ich mir aufgeschrieben habe zwischendurch, fange ich jetzt an, so zu rekapitulieren. Deswegen sitzen wir auch heute nochmal hier, um das schon mal anzugucken. Und es geht definitiv noch weiter. Aber mir wurde sehr häufig persönlich gesagt, dass Menschen sich sehr wohl damit fühlten an der Art und Weise, wie ich die Schnittstelle zwischen Politik, Wirtschaft und Klima erklären konnte und dass sie das als gut bewertet haben, was ich da gemacht habe. Und ich glaube, dass da eine Chance liegt, das weiterhin zu tun, in welcher Form auch immer, aber da sehe ich ein Stück weit ein nächstes Handlungsfeld auf jeden Fall.
Ja, gut. Dann vielen Dank erstmal.
Ja, gerne. Es war eine Achterbahnfahrt.
Das war doch alles hier wirklich sehr, sehr spannend. Und es bleibt spannend. Bin dann ja auch gespannt, wie die Koalitionsverhandlungen ausgehen. Das müsste man dann vielleicht auch nochmal bewerten. Müssen wir mal gucken.
Ja, wir schauen mal, wie sich die Sache entwickelt. Wenn es super falsch ist, müssen wir eine Notfolge machen.
Eine Notfolge, genau.
Ja,
ja, also. Dann auch an die Hörer wieder vielen Dank, auch für das Feedback, was ja dann noch gekommen ist. Ne, ich habe das dann versucht, auch immer so ein bisschen zu beantworten, direkt in den Kommentaren. Jetzt das aufzugreifen ist schwierig, weil ja jetzt die Wahl vorbei ist. Das bezog sich ja dann auch auf Dinge vor der Wahl. Aber gerne weiter. Wir können hier gerne weiter diskutieren. Also von daher nochmal auch vielen Dank für alle, die Feedback gegeben haben oder das jetzt noch vorhaben. Also bitte tut es.
Auch von meiner Seite vielen, vielen Dank nochmal fürs Hören.
Ja,
und
also
Feedback.
Bis dann.
Bis tschüss. Dann. Tschüss.
Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Klabautercast.